Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Alles war angerichtet am Red Bull Ring. Die österreichischen und die niederländischen Fans haben gehofft und wollten den Sieg von Max Verstappen für sein Team für Red Bull Racing beim Heim Grand Prix. Aber es kam anders. Bereits am Samstag in der Qualifikation der erste Tiefschlag für den Niederländer, nur Platz 7. Und im Rennen gab es dann in der ersten Runde direkt den K.O. Die Enttäuschung war groß bei den Fans, aber trotzdem wurde in Orange gefeiert, denn Lando Norris konnte einen Sieg einfahren gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Es war ein Doppelsieg und ich möchte fast sagen, eine Machtdemonstration. Und darüber wollen wir heute reden, mit dem Mann, der laut seinem Instagram ein genauso erfolgreiches Wochenende hatte beim Tennis wie Red Bull Racing. Ja. Nämlich gar kein gutes. Mit Kevin Scheuren.
Ach, geil. Hallo Kevin. Ja, danke, dass du das in diese Wunde reinbohrst. Ich finde, dass manchmal verdiene ich das auch, dass man mir sagt, wie scheiße ich bin im Tennis.
Es tut mir leid, aber du hast das mit einem coolen Galgenhumor da reingemacht. Das musste ich einfach mal hier mit reinnehmen. Ja herzlich willkommen. Und schön, dass du da bist, Kevin. Trotz der Niederlage am Wochenende. Aber ja. Gut, da wollen wir jetzt nicht länger drauf rumreiten. Sprechen wir über jemanden, der dieses Wochenende sehr erfolgreich abgeschlossen hat, nämlich den Rennsieger. Bei uns traditionell der erste Gewinner des Wochenendes. Wir unterteilen wie immer in Gewinner und Verlierer und fangen an mit Lando Norris. Pole Position, Sieg und vor allen Dingen eine Sache, Kevin, er hat die Nerven behalten im Duell mit Oscar Piastri. Er hat Oscar Piastri auf der Strecke besiegt und diesen Sieg dann wirklich auch verdient eingefahren und eigentlich genau alles das gemacht, was wir in den letzten Wochen kritisiert haben, was wir von ihm irgendwo auch gefordert haben, und hat sich damit jetzt mal wieder in eine gute Stellung reingebracht. Gerade nach diesem desaströsen Moment in Kanada, wo das Momentum echt böse gegen ihn geschlagen hat, hat er sich jetzt zurückgekämpft. Und jetzt interessiert mich natürlich, gerade du, der Lando Norris ja auch sehr zugetan ist, aber auch auf der anderen Seite dann entsprechend auch kritisch ist. Wie bewertest du das jetzt? Und wie sehr hat es dich auch gefreut für Lando, diesen Befreiungsschlag?
Ja, irgendwie finde ich es bei Lando Norris super interessant, diese Befreiungsschläge zu analysieren, weil sie immer wieder unterschiedlich sind. Du hast manchmal das Gefühl, dass es halt so einfach kommt. Dann hast du das Gefühl, dass es wie in Monaco so eine totale Erleichterung ist, weil er da alles zusammenbekommen hat. Und jetzt in Spielberg war es das Zusammenspiel aus so vielen Facetten. Es war, dass er in der Qualifikation es geschafft hat, Oscar Piastri hinter sich zu lassen. Es war wichtig, dass er beim Start vorne geblieben ist. Und es war auch wichtig, dass er durch die Kommunikation mit seinem Renningenieur Will Joseph sauber durchs Rennen gekommen ist. Auch in brenzligen Situationen die Nerven behalten hat und diese Duelle gegen Oscar Piastri herausragend gefahren ist. Und auch wenn Oscar Piastri vielleicht schneller gewesen ist als er von der reinen Pace her, geht es am Ende darum, was du ins Ziel bringst. Und da hat Lando Norris, finde ich, auch in seiner Außenwirkung nach dem Rennen in der Pressekonferenz und sowas ein richtig gutes Bild abgegeben. Bodenständig, klar in dem, was er will, in dem, was er auch sieht für die nächsten Rennen, glaube ich. Und ja, es war ein hochverdienter Sieg für ihn und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich glaube, das, was wir brauchen für einen spannenden WM-Kampf zwischen Norris und Piastri, ist ein weitestgehend entspannter Lando Norris, der mit sich im Reinen ist, der sich wohlfühlt, der in diesen Rhythmus reinkommt. Ich weiß, wir schmeißen auch mit dem Wort Momentum immer so ziemlich um uns, aber ich glaube, jetzt geht es gar nicht mal darum, das Momentum auf seine Seite zu bringen, sondern diese Konstanz zu zeigen, die du gegen Oscar Piastri auch brauchst, weil dass Norris schnell ist, das ist klar, dass Norris in Duellen gut ist, ist eigentlich auch klar. Jetzt geht es darum, diese Konstanz reinzubekommen und das wirklich von Wochenende zu zeigen und zu präsentieren und jetzt nicht wieder in Silverstone irgendeinen Fehler reinzuhauen, sondern zu zeigen, hey, pass auf, ich bin da und jetzt schauen wir mal, wo der WM-Kampf hingeht.
Ja, absolut. Das wird enorm wichtig für Lando Norris. Generell ist es ja sehr spannend aktuell, dieses Thema Lando Norris, Oscar Piastri. Auch in unseren Gruppen wird das ja heiß diskutiert. Und was ich mich halt oder was mich extrem beeindruckt hat, muss ich sagen, war wirklich, dass Lando Norris es das erste Mal für mich geschafft hat, diesen kühlen Kopf zu bewahren, wirklich clever zu agieren im Duell mit Piastri, ihn auch auszukontern. Also das haben wir ja so korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in der Form hat Lando Norris das meistens gar nicht hinbekommen in den Duellen mit ihm, sondern ist da immer ausgekontert worden. Aber das hat er jetzt wirklich mal umgesetzt. Spielberg, klar, eine Strecke, die ihm sehr gut liegt. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, glaube ich, auch sein erstes Podium damals zu Corona-Zeiten. Ne?
Ja.
Aber das war wirklich der Lando Norris, den du brauchst, wenn du diesen WM-Kampf zwischen den beiden wirklich haben möchtest. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wir werden im weiteren Verlauf der Folge natürlich auch gleich über Oscar Piastri sprechen. Aber das war erstmal wieder ein Sieg und ich glaube, enorm wichtig nach diesem Kanada-Desaster.
Hundertprozentig. Und das hat er ja auch eigentlich ziemlich gut dargelegt in der Pressekonferenz auch, dass es ein Stück weit darum ging, nach Kanada auch den Schalter umzulegen und zu zeigen, hey, das war eine Eintagsfliege, das ist passiert. Und das musste wahrscheinlich auch passieren, auch für ihn selber, für die eigene grundsätzliche Entwicklung in diesem WM-Kampf, weil es wird eben gegen Oscar Piastri in den Duellen darauf ankommen, nicht nur einen kühlen Kopf zu bewahren, sondern auch in gewisser Weise eine harte Hand zu zeigen, ohne dass du eine Kollision hast. Und wenn es jetzt zur Kollision gekommen wäre in Kurve 4, wäre es natürlich komplett die Schuld von Oscar Piastri gewesen. Ja? Und das wäre dann auch so ein Zusammenprall gewesen, wie es zwischen Hamilton und Rosberg 2016 den Teamfrieden komplett gebrochen hätte. Und ja, Norris hat das durchbekommen, was er durchbekommen musste in Sachen Strategie. Es hat funktioniert. Und in den Duellen, du hast es gesagt, hat er bis auf eine Situation, wo er sich selber in die Bredouille gebracht hat, in Kurve 9 und Kurve 10, wo er durchs Kies geräubert ist und wo ich das Gefühl hatte, dass Oscar Piastri hätte zuschlagen müssen in der Situation, aber auch natürlich wusste, dass Norris eine gute Pace hat und dann sicherlich den Konter in Kurve 3, spätestens in Kurve 4 ansetzt, den dann macht. Aber Norris konnte das abwehren, beziehungsweise Piastri hat aus welchen Gründen auch immer das nicht gemacht. Ja, und da muss man schon sagen, hat Lando Norris mit diesen Duellen, glaube ich, dann nochmal den Fingerzeig gesetzt für das, was in den nächsten Wochen wichtig ist, denn es wird immer wieder zu den Duellen kommen. Ich glaube, jetzt ist es wirklich endgültig klar, dass wir einen WM-Kampf zwischen den beiden McLarens haben werden und Silverstone steht an, Heimrennen für Lando Norris, da ist der Druck hoch, ja, auch für ihn und da bin ich dann wiederum gespannt drauf, ob er diesem Druck dann auch gerecht wird. Aber wenn er dem gerecht wird, dann glaube ich, kommen wir in so eine Situation rein, wo Norris in diesen selbstverständlichen Rhythmus kommt, der ihn ja auch so ein bisschen ausmacht, vielleicht auch so ein bisschen entspannter wird wieder, ohne dabei aber diesen Fokus zu verlieren, der sich aktuell angeeignet hat, weil ich glaube, das ist auch eine Stärke, die Lando Norris aktuell sehr ausmacht.
Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt und auch was Richtiges. Wir reden sehr oft vom Momentum. Jetzt nachdem, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückblicke auch auf das, was wir besprochen haben, auf das, was in unseren Gruppen besprochen wird, da haben wir ja immer öfter die Sache, dass wir ja gesagt haben, ja, jetzt muss der eine, jetzt muss der andere. Letzte Woche erst, wo ich gesagt habe, jetzt muss Oscar Piastri Gas geben, jetzt muss Oscar Piastri das an sich reißen und diese WM jetzt holen. Glaubst du, dass wir überhaupt jemanden von den beiden irgendwann mal haben werden, der dieses Momentum wirklich aufbricht und dann durchgeht? Oder glaubst du wirklich, und das ist mittlerweile das, was ich mir nicht nur wünsche, sondern auch glaube, dass es passiert, dass sich das wirklich immer wieder abwechselt und am Ende vielleicht ein Sieg, ein schlechter Moment oder wir erinnern uns auch an den WM-Kampf Hamilton-Rosberg, vielleicht ein Motorschaden, Mercedes oder ein Ausfall am Ende diese WM entscheidet, dass das wirklich immer hin und her schlägt und wir gar nicht den einen Fahrer haben, der sich irgendwann durchsetzt.
Glaube ich, ja. Ich glaube, das wird hin und her gehen. Du wirst einen WM-Kampf haben, der womöglich bis ins letzte Rennen geht. Ich glaube nicht, dass sich da einer, weil das Auto das auch hergibt für beide, bis zu einem gewissen Punkt schon so weit vorsetzen kann, dass es eben nicht so sein könnte und sollte, dass es bis ins letzte Rennen geht. Also das wird auch ein bisschen davon abhängen, ob sie sich nochmal treffen auf der Strecke. Das wird auch damit abhängen, ob es technisch hält. Ja, also wir haben ja schon einige Mercedes-Motorenschaden gesehen in diesem Jahr. Warum trifft es McLaren nicht? Das ist eine interessante Frage. Wird es sie vielleicht noch treffen? Noch die viel interessantere, glaube ich, die auch McLaren beschäftigt. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, sind die beiden auf so einem gleichen Niveau unterwegs, dass das Pendel entweder in die eine oder in die andere Richtung schlägt und es immer so ein bisschen natürlich auch auf Tagesform ankommt, auf Rennglück ankommt. Du musst dich aus den nötigen Situationen raushalten. Du musst auch das Glück haben, dass ein Kimi Antonelli nicht dich abschießt, sondern Max Verstappen. Das kommt dann auch noch, also wirklich glücklicherweise für McLaren hinzu. Und deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, dass wir mit Lando Norris und Oscar Piastri einen WM-Kampf haben, der bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi gehen wird.
Ja, aktuell trennen die beiden 15 Punkte. Oscar Piastri hat jetzt 216 Zähler auf dem Konto, Lando Norris 201. Ich würde gerne daran anschließend zum nächsten Gewinner kommen, Kevin. Und zwar ein Gewinner, den wir so ziemlich genau, ja noch nicht ganz, aber ungefähr einem Jahr noch sehr belächelt haben. Wir haben auch mal eine Folge danach benannt, nämlich die Papaya Rules. Was gab es Kritik im letzten Jahr an den Papaya Rules, die, wo gesagt wurde, man muss jetzt aber Lando Norris positionieren, man kann doch nicht. Ja, und jetzt sind die Papaya Rules das, was uns eigentlich dann eine spannende WM beschert. Und ich fand es gestern sehr erfrischend, die beiden da wirklich racen zu sehen. Ich habe mich wirklich zurückgesetzt gefühlt in die Jahre 2015, 2016, wo man bei Mercedes mit harten Bandagen gegeneinander gefahren ist. Und gerade jetzt auch mit diesem Umstand, und da werden wir auch später drüber reden, dass Max Verstappen jetzt im WM-Kampf wirklich weit hinten ist, sind die Papaya Rules das, was uns dieses Jahr dann doch noch einen WM-Kampf bescheren wird. Ja, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass die Papaya Rules mal wirklich so sinnvoll sind und uns diese, gerade weil wir alle davon ausgegangen sind, dass dieses Jahr vielleicht auch wirklich alle vier Teams um die WM fahren, dass die Papaya Rules uns jetzt wahrscheinlich den WM-Kampf retten?
Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, die Papaya Rules retten uns erstmal nichts, weil es steht und fällt damit, ob die beiden es hinbekommen. Gestern gab es die eine Situation von Oscar Piastri in Kurve 4, die Papaya Rules in Gefahr hätten bringen können. Und das sind dann halt auch Sachen, die kannst du ja nicht vorherbestimmen. Natürlich hast du einen gewissen Wunsch teamseitig, dass die beiden sich nicht in die Karre fahren und dass es eine grundsätzliche Guideline gibt darüber, wie du fahren sollst. Aber kann man das immer 100% einhalten? Wird aus den Papaya Rules nicht auch ein bisschen viel gemacht? Weil, ich sag mal, in den meisten Fällen sollte es ja gang und gäbe sein, dass du deinem Teamkollegen nicht in die Karre fährst. Aber wird es zu dem Moment kommen, wo vielleicht ein Fahrer dann doch so eine kleine Nervosität bekommt und auf einmal knallt es zwischen den beiden und dann wird alles über den Haufen geworfen, was man sich da vorgestellt hat. Also ja, ich gebe dir natürlich recht, ein Stück weit helfen uns diese Papaya Rules sicherlich, dass wir diesen WM-Kampf haben, aber ich glaube, den haben wir vor allem, weil da zwei Fahrer in diesem sehr dominanten Auto dieses Jahr sitzen, die das perfekt hinbekommen. Und das war bei Lewis Hamilton und Nico Rosberg der Fall und die haben sich ja auch über die Jahre öfter berührt. Ja, also ich glaube, da sind wir bei Piastri und Norris noch ganz am Anfang, was da in Kanada passiert ist und das war eine Lappalie auch im Vergleich dazu, was zwischen Rosberg und Hamilton auch in den Jahren vor 2016 passiert ist, wo es ja teilweise auch schon bitterböse am Funk wurde und dann auch danach sehr viel Aufklärungsarbeit bedurfte. Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was den Einfluss der Papaya Rules endgültig auf den WM-Kampf angeht, aber mit Sicherheit ist es gut für uns, dass sie racen dürfen und dass es keine Team-Order gibt. Obwohl ein Stück weit der Funkspruch in Richtung Piastri gestern, dass der Move in Kurve 4 zu eng war, eine Art Team-Order schon war. Dass wenn er nochmal so einen Angriff startet, muss es einer sein, der sitzt. Aber mach nicht mehr so ein Harakiri-Manöver, weil dadurch bringst du diese gesamte Teamstatik in Gefahr. Also ich glaube, da hat Lando Norris auch ein Stück weit Glück gehabt, dass Oscar Piastri natürlich nicht in ihn reingefahren ist, weil das wären noch mehr Punkte gewesen, die er da verloren hätte dann logischerweise oder die er nicht hätte gut machen können. Aber andererseits hatte er auch, ich will nicht sagen, ein bisschen Teamglück auf seiner Seite. Er hatte auch das strategische Glück auf seiner Seite, dass der Undercut dann doch so kraftvoll war in Spielberg. Aber das gehört halt dazu. Und das ist dann noch ein bisschen mehr, als einfach nur die Papaya Rules auszulegen und zu sagen, hey, so dürfte racen und so dürfte nicht racen. Also ich möchte das weiter mit sehr, sehr viel Interesse beobachten, wie sich das bei McLaren übers Jahr entwickelt. Es sind jetzt noch 13 Rennen. Und da kann so viel passieren. Da können so viele Berührungen kommen. Jetzt in Silverstone, ne? Plötzlich hast du vielleicht auch die öffentliche Stimmung in England gegen dich, wenn da irgendwas passiert. Das könnte alles durcheinander werfen. Und du hast recht, für den Moment sind die Papaya Rules gut. Ich weiß aber nicht, ob die Papaya Rules für den Rest der Saison tragfähig bleiben, wenn da doch mehr passiert.
Ja, es wird spannend zu beobachten sein. Vor allem, wie sich dieser WM-Kampf entwickelt, weil ja, ich glaube, viele warten ja doch auch irgendwo drauf, dass es dieses epische Duell à la Rosberg-Hamilton noch gibt, dass es wirklich dieses wirklich harte Duell und diese, ja, wie soll man sagen, Feindschaft wäre jetzt ein zu hartes Wort, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, ne? Dass es das dann gibt. Und da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall drauf.
Ja, ich auch. Also ich glaube, es wird niemals in eine Feindschaft rutschen zwischen den beiden. Ich hoffe es zumindest, weil das muss es eigentlich nicht. Aber es könnte in eine gesunde Rivalität rutschen, wenn da mal irgendwas passiert, auch in den nächsten Rennen schon akut, und sich da die Dynamik in eine oder die andere Richtung verändert. Aber wie gesagt, ich glaube, die beiden sind so sehr auf einer Ebene, auf einem Level unterwegs, dass Nuancen den Unterschied machen werden. Und in Spielberg war es die Nuance in Richtung Norris. Und mal gucken, wie es in Silverstone wird.
Ja, wo auf jeden Fall Nuancen wahrscheinlich nichts mehr retten werden, ist in der Konstrukteurs-WM. Denn da führt McLaren jetzt mittlerweile mit 207 Punkten Vorsprung vor Ferrari, Mercedes und den Red Bulls. Also das scheint schon klar zu sein und wir dürfen alle gespannt sein. Mich würde sehr interessieren, was glaubt ihr? Wer wird am Ende diesen WM-Kampf für sich entscheiden? Wie wird der ausgehen? Wird es ein hartes Duell oder wird es am Ende wirklich mit den Papaya Rules zu Ende gehen? Schreibt es mal in unsere Kommentarspalten bei Spotify. Gerne auch bei YouTube in unseren Gruppen, Facebook Starting Grid F1 Fans, unserer Telegram-Gruppe Starting Grid und natürlich auch in unserem Discord. Da wären wir alle sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Kommen wir zu einem weiteren Gewinnerteam und dass wir das nochmal so häufig diese Saison dann hinterher als Gewinnerteam einordnen, das hätte ich nicht für möglich gehalten und ich glaube, Kevin, du auch nicht, denn wir reden von unseren Schweizer Freunden von Sauber. Die haben am Wochenende doppelt gepunktet. Gabriel Bortoleto holt den 8. Platz, nach auch einem 8. Platz in der Qualifikation. Also hat diesen Platz da super nach Hause gefahren. Und Nico Hülkenberg vom letzten Startplatz aus noch in die Punkte auf Platz 9. Und Sauber jetzt mittlerweile sogar schon 9. Also hat Alpine da wirklich vollkommen überholt in dem Konstrukteurs-WM-Kampf da hinten. Die rote Laterne erstmal kein Thema mehr in der Schweiz. Und dieses Team hat sich gefangen. Dieses Team, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass es diese Saison gar nicht teilnimmt, dass es da wirklich unter ferner Liefen läuft und man alles nur noch auf diesen Audi-Einstieg vorbereitet, es lebt. Und wie? Also es sammelt Punkte und ja, es ist einfach Wahnsinn, oder Kevin?
Es ist vor allem offenbar der Lohn der Arbeit, die da in Hinwil und in Neuburg geleistet wurde. Also in Neuburg wissen wir es natürlich noch nicht, wie der Audi Motor 2026 wird, aber die Zuversicht bei Sauber-Audi ist extrem groß. Und die Weichen, die gestellt werden im Hintergrund, wir haben es auch oft schon diskutiert, die Installation von Mattia Binotto, quasi so als der Head of Sportliches im Hintergrund. Ja, er ist an der Strecke, aber er kommt jetzt nicht wirklich im Vordergrund vor, wie es bei Ferrari der Fall war. Da ist Jonathan Wheatley für da. Und der immer besser in diese Rolle des Teamchefs reinwächst. Ich muss für mich sagen, ich weiß nicht, Dennis, wie es dir ging, als bekannt wurde, dass er Teamchef wird, dachte ich so, ob das die richtige Wahl ist. So, also man hat ihn ja immer nur so als quasi Sportdirektor bei Red Bull Racing wahrgenommen. Und klar, er war für die Boxenstops zuständig. Das war natürlich ein Steckenpferd. Zeigt sich jetzt auch schon bei Sauber, dass das da in die richtige Richtung geht. Also die Boxenstops bei Hülkenberg und Bortoleto herausragend gut. Ich habe das im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de am gestrigen Sonntagabend noch so ein bisschen in Frage gestellt, ob das jetzt schon akut was mit Jonathan Wheatley zu tun hat. Aber es fällt auf, dass das auch in die richtige Richtung geht und wie schnell das in die richtige Richtung geht. Aber man hat offenbar genau den richtigen, Stellschraube gedreht da, ne? Weil
ja.
Binotto, man würde meinen, der will mehr in den Vordergrund, das scheint nicht der Fall zu sein, der fühlt sich ganz wohl da im Hintergrund und kann seine Arbeit machen. Und Jonathan Wheatley genießt auch, glaube ich, so ein bisschen diese Rolle in der Sonne gerade und freut sich mit seinen beiden Fahrern, die auch, muss man sagen, perfekt funktionieren. Also auch da, ich war vielleicht ein bisschen skeptisch, dass Nico Hülkenberg jetzt nochmal diesen Sitz bekommt. Ne? Ich dachte mir so, oh, okay, vielleicht hätte man noch jemand anders nehmen können. Im Nachhinein muss man sagen, es war wahrscheinlich genau die richtige Wahl, weil die beiden auch charakterlich sehr gut zusammenpassen, Bortoleto und er. Da ist kein böses Blut, im Gegenteil, die beiden wirken, also auch sie werden keine besten Freunde werden. Ne? Das geht auch gar nicht, weil die einfach vom Naturell ganz, ganz unterschiedlich sind. Aber die ergänzen sich gut und das hilft Sauber ungemein. Dann kommen dazu noch die Updates, die funktionieren. Das gibt Selbstvertrauen. Ja, das Unterboden-Update, was man gebracht hat, funktioniert und scheint jetzt auch auf mehreren Strecken zu funktionieren. Ich finde aber, Silverstone wird der erste Lackmustest dafür sein, wie gut das wirklich funktioniert. Wenn die jetzt in Silverstone wieder in der Lage sind, in die Punkte zu fahren, also dann bist du in einer richtig guten Position. Die Frage ist natürlich im Umkehrschluss auch, in welch guter Position willst du eigentlich sein? Ja, weil was brauchst du auch, ist Entwicklungszeit. Ja, du brauchst einerseits brauchst du Kohle, obwohl Kohle mit Audi und Katar jetzt nicht das größte Problem sein wird. Aber die Entwicklungszeit, ja, je höher du am Ende reinkommst in der Konstrukteurswertung, desto weniger Entwicklungszeit hast du. Jetzt gerade sind sie ja auf Platz 9 mit 26 Punkten, 2 Punkte hinter Aston Martin, nur noch 3 Punkte hinter Haas. Das ist halt die Frage, wie weit willst du eigentlich nach oben, weil du nimmst dir dadurch auch die Entwicklungszeit weg. Natürlich willst du immer, soweit es geht, nach oben. Ja? Aber da muss man, glaube ich, auch das so ein bisschen mit einbeziehen in das, was das Ergebnis am Ende sein soll. Es ist der erste Cut-off-Point, ist, glaube ich, tatsächlich jetzt. Das heißt, da ist man in einer guten Position. Man kann da ordentlich was mitnehmen, auch für 2026. Ich bin gespannt, wo es zum Saisonende dann steht für Sauber. Aber jetzt die letzten Rennen und auch Österreich vor allem, tipptopp. Wirklich großes Lob an Sauber. Ein Team, das sich verdammt gut entwickelt und auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Auch jetzt mit Hinblick natürlich auf den Audi-Einstieg 2026.
Ja, definitiv. Also ich muss da auch sagen, am Anfang dachte ich erstmal, ja, das wird jetzt so ein bisschen einkaufen auf der Resterampe. Man holt einfach Personal, was bei großen Teams schon angestellt war und versucht das da zusammenzumischen. Aber der ja, Erfolg wäre jetzt vielleicht noch zu viel gesprochen, aber diese Entwicklung, die gibt ihnen aktuell recht und ich bin wirklich gespannt, wie sie sich dann entwickeln und vielleicht werden wir dann 2026 nach ein paar Ausgaben sagen, hat der Nico doch alles richtig gemacht mit seinem Wechsel zu Audi dann, 2026 ist es dann ja bereits Audi. 2 Gewinner habe ich noch auf meiner Liste, Kevin.
Warte,
möchtest noch
so
was?
So leicht lasse ich dich da nicht, lassen wir gehen.
Okay.
Ein Sonderlob für Gabriel Bortoleto muss sein. Also,
das stimmt.
Ich finde, was der dieses Wochenende gezeigt hat, der Recovery Drive von Nico Hülkenberg war beeindruckend, klar, aber er hatte sich ja selber in die Position gebracht. Ne? Durch seinen Fehler in der Qualifikation hat er sich nicht weiter vorne qualifiziert. Von der reinen Rennpace waren sie ungefähr auf einem Niveau. Aber wie viel Spaß hat Bortoleto an diesem Wochenende gemacht? Der kommt immer mehr rein, der fühlt sich immer wohler im Auto, in der Formel 1, das hat er auch immer wieder gesagt. Und er hat gezeigt, warum es richtig war, ihm die Chance zu geben, nach seinem Formel-2-Triumph letztes Jahr da in dieses Cockpit zu kommen, neben Nico Hülkenberg. Und ich finde das auch toll, wie die beiden sich zusammen freuen. Ja, also sofort in den Arm genommen, dann gab es noch dieses Foto mit Nico Hülkenberg, nur mit dem Handtuch um die Hüfte und Bortoleto da im Motorhome. Und das sind schöne Bilder und das tut unglaublich gut. Und ich glaube, das tut auch vielen da draußen gut, die auch die Junior-Serien beobachten. Da gibt es ja viele von unseren Hörerinnen und Hörern, die das tun, Dennis. Und zu sehen, dass diese Jungs dann auch ihre Chance bekommen und ihre Chance nutzen, ey, das tut so gut. Und ich habe mich für Bortoleto einfach tierisch gefreut. Ich finde den extrem sympathisch, ist schnell, ist beständig und der hat ein Riesenpotenzial, glaube ich. Und das jetzt zum ersten Mal dann auch so zu zünden, ich glaube, das wird oder ich hoffe, das wird für ihn nachhaltig einen Einfluss haben.
Ja, definitiv. Also er hat mir auch an diesem Wochenende richtig, richtig gut gefallen. Ich habe nur eine Sache, die mir immer im Kopf rumschwirrt, Kevin. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei ihm in den Duellen, wir hatten das ja jetzt schon tatsächlich 1-2 Mal mit Fernando Alonso. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, die meisten werden es aber wahrscheinlich schon wissen, Fernando Alonso ist ja sein Manager. Und ich weiß nicht, glaubst du, dass das, wenn die beiden auf der Strecke aufeinandertreffen, dass das bei Bortoleto so ein bisschen im Kopf ist und der vielleicht da Mühe runterschaltet in den Zweikämpfen? Oder glaubst du eher, dass das so ist wie, ach komm, wir haben jetzt Spaß an der Geschichte und wir geben es uns mal richtig, so nach dem Motto?
Genau, ich glaube, das hat keinen negativen Einfluss oder keinen hinderlichen Einfluss auf Bortoleto. Im Gegenteil, ich finde, oder ich glaube sogar, dass Alonso ihm sagt, hey, fahr gegen mich ruhig extra hart, ne, weil ich passe schon auf, dass es hier nicht knallt. Außer du machst echt viel Unsinn, dann haben wir hier ein Problem. Aber du hast es auch gemerkt, ich glaube, dass Alonso einfach Spaß hat, den zu testen. Ne? Der wusste genau, wer da ist und der wusste auch genau, was er machen muss. Und das sind so Lerneffekte, die du halt ganz schnell haben wirst, wenn Bortoleto, und ich glaube, das ist so ein Schwamm, der saugt alles auf, was er an Input bekommen kann. Und das war eine Lehrstunde von Alonso. Also das war beeindruckend, wie er da Lando Norris genutzt hat mit dem blauen Flaggen und Bortoleto so ein bisschen vorgeführt hat. Aber du hast ja auch gesehen, der ist sofort danach zu Bortoleto gegangen, hat sich tierisch mit ihm gefreut. Und nee, ich glaube, dass die beiden so einen Pakt haben, dass wir ruhig ein bisschen härter arbeiten können, aber dass Alonso ihm auch zeigt, du, pass auf, hier gibt es ein bisschen was zu lernen und ich zeige dir das. Und das scheint dem Alonso auch sehr viel Spaß zu machen und freut mich auch zu sehen. Also irgendwie auch eine andere Seite von Alonso, eine spannende Seite von Alonso, wie er fast schon ja, väterlich mit Bortoleto umgeht, aber ohne ihn jetzt irgendwie in eine Richtung zu drängen. Das ist so ein bisschen so der Mark Webber-Style offensichtlich, den er mit Oscar Piastri auch fährt. Nur, dass die beiden halt zusammen in der Formel 1 fahren. Und ja, nee, da muss er doch dazu lernen, das wird er lernen und ich finde, das war ein geiles Duell am Ende. Also wenn Bortoleto ihn bekommen hätte früher, dann glaube ich, hätte Bortoleto auch noch Lawson bekommen und ja, dann hätten wir über was ganz anderes gesprochen. Dann wäre er Best of the Rest gewesen an diesem Wochenende und nee, ich glaube, wir werden auch an diesem Duell, wenn sie denn ins Duell kommen, Alonso und Bortoleto auch noch sehr viel Spaß haben.
Ja, was haben wir damals gelacht, als Fernando Alonso zu seinem Alpinwechsel hin wieder zurück gesagt hat, ich möchte noch was zurückgeben der Formel 1, ich möchte dir der Jugend eine Chance geben. Ja.
Macht er jetzt.
Ja, macht er. Ja. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich in der Formel 1-Geschichte die erste Manager-Fahrer-Konstellation, die zusammen auf die Strecke geht, oder? Also mir wird jetzt kein fahrender Manager einfallen.
Nee, ich glaube, das ist der erste Spielertrainer der Formel 1. Ja.
Guter Vergleich. kommen wir zu unserem vorletzten Sieger. Einen habe ich ohne dein Wissen noch hinten reingeschoben, Kevin. Das geht aber gleich ganz, ganz schnell und es wird dir dann auch offensichtlich einleuchten, warum. Kommen wir aber erstmal zu dem Mann, den du gerade schon kurz angesprochen hast, Liam Lawson. Am Red Bull Ring, der beste Red Bull-Fahrer, Platz 6 in der Quali und Platz 6 im Rennen. Hat so ein bisschen seinen persönlichen Recovery-Drive gemacht an einem Ort, wo er es, ja, ich sag mal, im Red Bull-Kosmos wirksamer nicht machen könnte. Hat sich an der Qualifikation schon aus eigener Kraft vor Max Verstappen gesetzt und im Rennen aus mehr oder weniger natürlichen Gründen dann eben der beste Fahrer des Red Bull-Kaders. Wie würdest du das bewerten? Glaubst du, dass Liam Lawson diesen Turnaround vom geschassten Red Bull-Fahrer zum selbstständigen Formel-1-Fahrer mit wirklich eigener Legacy, so wie es zum Beispiel ein Pierre Gasly vorgemacht hat, wie es auch ein Alex Albon jetzt zum Teil gemacht hat, dass er den jetzt doch noch schaffen kann? Denn ich muss sagen, ich hatte bisher meine Zweifel. Ich dachte wirklich, das hat ihn jetzt gebrochen und so langsam aber sicher steigert er sich wieder.
Boah, ich weiß nicht, ob das noch zu früh ist, das Final zu bewerten. Es war jetzt mal ein gutes Wochenende, aber es sind halt immer noch zu viele Nachlässigkeiten über die gesamte Zeit jetzt zu sehen. Er hat auch Hadjar jetzt mal unter Kontrolle gehabt. Und wenn wir das jetzt natürlich so machen, wie wir das hier machen, und wir das Wochenende isoliert ein bisschen bewerten, dann muss man Liam Lawson ein absolutes Kompliment machen. Dann geht es einfach auch darum, das zusammenzubringen. Das hat er eindrucksvoll gemacht. Sich keinen Fehler geleistet, im Gegenteil, sich super qualifiziert, was auch ein Grundstein dafür war, dass er dieses Ergebnis auch einfahren konnte. Glück gehabt, dass Antonelli nicht ihn abgeschossen hat. Und das brauchst du dann auch. Und ich glaube, das könnte ihm Auftrieb geben. Aber ich finde, es ist noch zu früh zu sagen, so jetzt ist der Knoten geplatzt bei Liam Lawson. Jetzt geht es auf einmal richtig nach oben. Ich glaube, es stärkt seine Position auf jeden Fall bei den Racing Bulls. Auch mit dem Blick auf 2026, dass man ihm nochmal eine weitere Anstellung gibt, um zu gucken, wie kann er dem Team auch weiterhelfen? Wie kann er auch ein Fixstern sein für dieses Team, auch in Sachen der zweite Fahrer, Arvid Lindblad oder wer auch immer da sitzen wird, den er auch anlernen kann, dem er auch ein guter Teamkollege sein kann im Sinne der Leistung, weil Liam Lawson ist kein schlechter Fahrer, aber Liam Lawson ist jetzt auch kein, und da muss ich mich selber natürlich auch korrigieren, ich hatte große Erwartungen an Liam Lawson auch vor der Saison, habe viel, viel mehr erhofft von ihm und ich wurde auch ein bisschen enttäuscht. Also ich wurde ein bisschen enttäuscht von ihm und da bin ich noch nicht drüber hinweg und deswegen bin ich noch nicht bereit zu sagen, nur weil dieses eine Rennwochenende in Silverstone jetzt gut funktioniert hat, so boah ja, jetzt ist es soweit, jetzt sehen wir den echten Liam Lawson. Also da würde ich selber gerne noch die nächsten Rennwochenenden abwarten, um da ein finales Urteil drüber zu fällen.
Ja, kann ich verstehen. Also ging mir mit Liam Lawson genauso. Ich war wirklich überzeugt von ihm und auch, dass er da bei Red Bull Racing einschlagen könnte. Am Ende hat es nicht funktioniert. Die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt. Aber zumindest so ein erstes kleines Ausrufezeichen wieder von ihm. Jetzt kommt eben dieser letzte Gewinner, den ich angekündigt habe. Und zwar, Christian Nimmervoll hat letzte Woche eine Lobeshymne auf diesen letzten Gewinner gesprochen hier bei uns im Podcast, der Red Bull Ring. Denn der Red Bull Ring wurde bis 2041 im Formel 1-Kalender manifestiert. Das heißt, wir werden noch für die nächsten, jetzt habe ich es, warte mal, das sind dann noch 16 Jahre. Die nächsten 16 Jahre Ja, Mathe, ich war nie wirklich gut in Mathe. Für die nächsten 16 Jahre dieses Rennen auf dem Red Bull Ring erleben. Und ich muss sagen, auch diesen Sonntag, so wie in den letzten Jahren, habe ich mich persönlich doch sehr gut unterhalten gefühlt. Es ist sicher eine Strecke, die nicht viel hergibt vom Layout her, aber sie produziert immer gute Rennen, sie produziert gute Duelle. Wir hatten auch dieses Wochenende Duelle, wir hatten sogar Zusammenstöße. Wie siehst du das, Kevin? Ist der Red Bull Ring für dich auch eine Strecke, wo du sagst, bis 2,41, da gehe ich voll mit? Oder gäbe es für dich auch andere Optionen?
Nein, also Spielberg ist eine super Strecke. Ich war ja auch schon mal da, nicht bei der Formel 1, aber insgesamt, was Red Bull da aufgebaut hat, ist schon einfach beeindruckend. Das ist ein tolles Ambiente. Ich habe ja auch gesehen in unseren Gruppen, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern da waren und Impressionen geteilt haben und sehr viel Spaß hatten. Und das hat mir Lust gemacht, da auch nächstes Jahr hinzufahren. Ja, also die Karten sind im Verkauf und 10 Jahre Starting Grid. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für eine Hörerreise und warum die nicht auch nach Spielberg machen. Also da werden wir uns jetzt mal was einfallen lassen in den nächsten 1-2 Wochen, weil die Karten werden natürlich ruckzuck weg sein und dass wir da auch gute Plätze haben, gemeinsam vielleicht die Formel 1 sehen zu können. Also ich möchte auf jeden Fall mal hin. Die langfristigen Verlängerungen deuten für mich einfach prinzipiell darauf hin, dass Liberty Media auch in Sachen Verkauf der Formel 1 was vorhat. Ne? Denn das, was macht man jetzt? Man verlängert die Verträge extrem lang, um natürlich ein Gesamtpaket zu verkaufen. Ja, also wir reden dann davon, dass einzelne Strecken wie jetzt 2041, 2039, 2038, ne, welche Laufzeiten wir auch immer haben, das ist ja universell austauschbar, das kannst du dem nächsten Eigentümer natürlich wunderbar verkaufen. Ne? Du hast eine gewisse Sicherheit für die Serie und Spielberg, Red Bull, das, was man da aufgebaut hat, wieder, wir hatten es ja mit Christian letzte Woche hier bei uns auch im Podcast. Ich glaube, das war ein No-Brainer, dass man diese Strecke langfristig verlängert. Diese Laufzeiten wirken natürlich wie komplett aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, die folgen alle einem ganz, ganz großen Plan, da auch ein attraktives Paket zu schnüren, wenn Liberty irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt das Maximum aus der Formel 1 rausgeholt, jetzt geben wir das Ganze mal an den nächsten Eigentümer ab. Und für die Fans ist Spielberg, glaube ich, auch ein richtig gutes Rennen. Das, was wir auch als Feedback bekommen. Die Leute fühlen sich wohl dort. Die genießen das Wetter, die genießen die Landschaft. Die Plätze auf den Tribünen sind gut. Ja, also freue mich. Finde es gut. Das ist ja im Grunde genommen ist es ja auch irgendwo unser Heim-Grand Prix mittlerweile, weil wir ja in Deutschland keinen mehr haben. Und Spielberg ist da, glaube ich, die nächstbeste Option. Wenn Spa dann auch noch wegfällt, in den nächsten Jahren in die Rotation geht, dann freue ich mich, dass es für den Red Bull Ring weitergeht und ja, freue mich noch mehr, wenn ich dann endlich mal auch mit dir und vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörern nächstes Jahr selber vor Ort sein werde. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann kommt gerne in die Gruppen, da werden wir in nächster Zeit sowieso mal so ein paar Umfragen starten auch, um zu eruieren, was ihr haben wollt, sozusagen von unserem 10-jährigen Jubiläum nächstes Jahr, was ihr euch vorstellen könntet, worauf ihr Bock hättet. Und dann wollen wir das Ganze mal angehen, denn 10 Jahre feiern können wir beide natürlich super, aber noch viel schöner ist es, das mit euch zu feiern und vielleicht dann auch am Red Bull Ring.
Ja, das ist eine richtig coole Idee und der Red Bull Ring steht bei mir auch ganz, ganz oben auf der Bucketlist. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Strecke, die ich im Sim Racing am absolut meisten gefahren habe. Immer wenn neues Formel 1 rauskommt, geht es als erstes immer auf den Red Bull Ring, von daher sehr schön. Diese Verlängerung bis 2041 und wie ich gelesen habe, dann für Christian auch der letzte Grand Prix, bevor er in Rente geht, also da ist auch alles klar. Von daher, das waren unsere Gewinner. Nach einer kurzen Pause werden wir dann über die Verlierer dieses Rennwochenendes sprechen. Bis dahin, bleibt bitte dran und wir sind gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. 5-mal Weltfußballer, eine Marke, ein Mythos, aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen auch immer über den Grand Prix von Österreich und wechseln jetzt hin zu den Verlierern dieses Rennwochenendes, Kevin. Und wir beginnen mit dem Mann, der von der Platzierung her eigentlich fast alles richtig gemacht hat, nämlich den zweitplatzierten Oscar Piastri. Wenn wir das jetzt allerdings mal ein bisschen einordnen, ist er deshalb in der Verliererkategorie? Und ich weiß, das reibt immer viel auf, aber wir werden das ja jetzt auch so ein bisschen besprechen, weil er eben vielleicht diese Chance, die er hatte, nämlich nach diesem Crash von Lando Norris in Kanada, dieses Momentum dann, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, mitzunehmen und vielleicht nochmal eine größere Lücke in diesen WM-Kampf reinzureißen, nicht genutzt hat. Es fing alles an in der Qualifikation. Er hatte natürlich auch Pech. Er hat das Auto nur auf Platz 3 gestellt. Dieser Dreher von Pierre Gasly in der letzten Runde hat möglicherweise ein bisschen mehr verhindert. Im Rennen auch noch Pech. Dann fährt ihm nämlich Pierre Gaslys Teamkollege, Franco Colapinto, noch wirklich in einer absolut dämlichen Aktion fast in die Wand da. Er muss da komplett übers Gras. Er hatte aber auch eigene Fehler. Du hast es gerade angesprochen, Turn 4, wo er wirklich fast in Lando Norris reinholpert. Da war noch der ein oder andere Verbremser auch im Rennverlauf. Auch Turn 1 hat er, glaube ich, einmal so ein bisschen überschwänglich genommen und ist da über die Curbs gerumpelt. Und am Ende war es eigentlich, und das klingt jetzt gemein, das so zu sagen, aber hat Oscar Piastri eigentlich das Rennen gefahren, was man so ein bisschen vielleicht von Lando Norris erwartet hätte? Es war nervös, es war von Fehlern gespickt und er hat es dann auch eben nicht geschafft, Lando Norris zu überholen. Er war mal vorbei, ist dann aber auch wieder ausgekontert worden. Und ja, er hat natürlich das Ergebnis maximiert, er hat mit dem zweiten Platz seine WM-Führung weiterhin verteidigt. Aber irgendwo bleibt doch so ein bisschen das Gefühl, dass da mehr gegangen wäre oder es für ihn natürlich eine Chance war, die einfach da verstrichen ist.
Ja, für mich war er auch zu defensiv. Also ich bin nicht überzeugt gewesen von Oscar Piastri an diesem Wochenende. Der war immer gefühlt einen Schritt hinter Lando Norris, würde ich sagen auch im Kopf, aber ich finde den Punkt, den du aufgemacht hast, irgendwie total spannend, weil da sieht man auch, wo sich natürlich irgendwo die innere Tendenz hin entwickelt hat. Ne? Wenn du ein gewisses Rennen von einem der beiden Fahrer erwartest, dann erwartest du das nervösere Rennen, das nachdenklichere Rennen von Lando Norris und nicht von Oscar Piastri. Und es gab so einige Situationen, wo ich mir dachte so, denkt der vielleicht gerade doch ein bisschen zu viel nach? Macht er es einfach klug, weil er weiß, er ist eh der WM-Führende, also jetzt die allergrößten Risiken einzugehen, lohnt sich sicherlich auch nicht. Dann macht er diese Aktion in Kurve 4, wo er natürlich dem widerspricht, was ich gerade sage. Da war er gar nicht nachdenklich, da ist er einfach reingeballert und mal gucken, was passiert. Und da wäre fast einiges passiert. Und dann gibt es die Situation zu Beginn des Rennens, wo er diesen Ausrutscher von Lando Norris nicht nutzt. Ich frage mich, warum nicht? Weil wenn du Vertrauen in das Auto hast, dann machst du es, ja, auch mit dem Risiko, dann irgendwo den Konter zu kassieren. Und wenn es dann knallt, dann knallt es. Dann geht aber die Schuld an Lando Norris, ne? Wenn der in Kurve 3 vielleicht eine Dummheit macht oder in Kurve 4 eine Dummheit macht. Also da war er mir nicht konsequent genug. Und deswegen finde ich, wenn wir da bei Lando Norris und bei Oscar Piastri irgendwo auch einen anderen Maßstab ansetzen, was das Gewinnen und Verlieren angeht, wenn wir das hier so ein bisschen bewerten und mir ist immer wichtig, auch nochmal zu unterstreichen, es geht hier nicht um eine menschliche Bewertung, sondern um die Bewertung der Rolle des Fahrers an diesem Wochenende. Ja, also es gibt ja einige, die das auch sehr stört, dass wir das so machen. Aber ich finde, so als Rausschmeißer des Wochenendes passt das eigentlich ganz gut, weil eben diese kleinen Punkte dann auch den Ausschlag geben und über eine Saison sich auch aufaddieren, aufsummieren und da dann hinten raus noch ein bisschen mehr sehen zu können, okay, wen haben wir wo öfter gesehen und sowas. Ich finde, das ist dann für eine Analyse hinten raus auch ganz, ganz, ganz gut. Und Piastri an diesem Wochenende war nicht gut genug für Lando Norris, war nicht gut genug, da den Sieg einzufahren und er kann vom Glück reden, dass es da in Kurve 4 nicht geknallt hat, weil ich glaube, das hätte auch seine Position nicht verbessert. Er hatte natürlich das Pech der Strategie, das gehört auch zum Ganzen weit dazu, weil er eben nicht die Möglichkeit hatte, früher zu stoppen. Das Recht hat bei McLaren der Führende und das war halt Lando Norris. Dem ist er mal ein bisschen hinterhergerannt. Die Frage, ob sein Call, die 4 Sekunden Abstand zu nehmen mit Delta, die dann am Ende 6,4 Sekunden wurden, wegen des doch schlechten Boxenstopps, der vorher bei Lando Norris übrigens auch schlecht war. Da habe ich auch eigene wilde Verschwörungstheorien gelesen, dass man das bei McLaren extra gemacht hätte, dass Piastri noch einen schlechteren Boxenstopp gehabt hat. Also, weiß ich nicht, irgendwo hört es da noch auf. Dass er vielleicht den falschen Call gemacht hat. Also auch etwas, was auf seinen Deckel geht sozusagen. Und Das sind wir beim Thema Aufsummieren. So kommt einiges zusammen, weswegen Oscar Piastri an diesem Wochenende, zumindest was diesen teaminternen Kampf angeht, der Verlierer war.
Ja, das waren auch, wie gesagt, diese Punkte, die mir da aufgefallen sind. Es war eben nicht der Oscar Piastri, den man jetzt eigentlich erwartet hat. Dieser kaltschnäuzige, dieser eiskalte. Und jetzt sind mir zwei, hast du gerade einen Punkt gemacht und die habe ich mir jetzt gerade mal geöffnet, während wir gesprochen haben. Zwei Sachen, die mir jetzt gerade so ein bisschen in den Kopf geschossen sind. Ich habe bei Instagram eine Nachricht von einem Hörer von uns bekommen, vom Matthias Benjamin. Hat er mir auch geschrieben, dass du auch eine bekommen hast, genau. Und auch eine Sache, die du gerade sagtest, nämlich Heimrennen Lando Norris jetzt. Matthias Benjamin hat nämlich Folgendes geschrieben. Er ist seit 1997 glühender McLaren-Fan. Für ihn, das ist jetzt gerade nicht das Thema, aber für ihn ist Oscar Piastri von den beiden der Favorit auf die WM und auch der Schnellere. Eine Sache, die er aber schreibt und gerade jetzt im Hinblick auf dieses Heimrennen von Lando Norris, dass für ihn als langjähriger McLaren-Fan Oscar Piastri gerade wegen seiner professionellen Art, seines Charakters und auch so ein bisschen wegen des Mark Webber-Managements ihn auf der emotionalen Seite nicht abgeholt hat. Und jetzt steht zum Beispiel ja ein Lando Norris Heim Grand Prix bevor. Lando Norris ist ja mehr als Oscar Piastri auch so der Posterboy und auch jemand, der viele Fans hat, Fanliebling ist. Glaubst du, dass das vielleicht irgendwann mal an Oscar Piastri rütteln kann, wenn er vielleicht merkt, die Leute sind alle, also jetzt nicht mal das Team, sondern wirklich da draußen, die Fans, die wollen alle Lando Norris als Weltmeister. Glaubst du, dass ein so junger Mann, der nach außen natürlich immer so kaltschnäuzig wirkt, aber dass diese Fanebene, gerade jetzt vielleicht auch in Silverstone, wenn wir wirklich zum Heimrennen von Lando Norris kommen, dass das Oscar Piastri vielleicht auch so ein paar Stöcker zwischen die Beine werfen kann?
Würde ich jetzt eher zu Nein tendieren, weil ich glaube, das ist dem relativ egal. Wenn der gemocht wird, freut ihn das. Wenn er ein Foto machen soll, dann macht er das. Wenn er ein Autogramm geben soll, macht er das. Aber ich glaube, er will keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Also es freut ihn sicherlich, wenn er Leute hat, die ihn anfeuern. Aber ich glaube auch, genauso sehr tut es ihm weniger, wenn die Leute ihm jetzt negativ gegenüberstehen würden. Weil er macht halt sein Ding. Das ist vom Naturell ist der einfach nicht so emotional, glaube ich, anfällig. Ich glaube, das ist das beste Wort, weil es gibt Fahrer, die sind anfälliger für diese emotionalen Äußerungen der Fans. Das ist einfach so. Und in diese Kategorie zähle ich ihn nicht. Deswegen glaube ich, es würde ihn auch nicht anspornen. Also manche haben das ja, wenn sie ausgebuht werden oder sowas, oder wenn sie merken, hey, die sind eigentlich für meinen Konkurrenten, dann spornt es ihn noch weiter an. Ich glaube, der ist einfach auf einem Level, also auf einem mentalen Level, so ausgeglichen und so sehr bei sich und so sehr mit sich im Reinen und mit der Art und Weise, wie er ist, dass ihm das, glaube ich, ziemlich egal wäre und keine Veränderungen ins Positive oder Negative hätte. Er würde jetzt keine Harakiri-Aktion machen, nur um irgendwie Leuten zu gefallen oder so. Oder nur, weil er das Gefühl hat, dass jetzt alle gegen ihn sind oder eher für Lando Norris sind. Also, nee, so schätze ich ihn nicht ein. Ich schätze ihn so ein, dass ihm das ziemlich am Arsch vorbeigeht, wenn man ehrlich ist.
Okay. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das auch im Laufe dieses WM-Kampfs vielleicht noch entwickelt. Aktuell ist es zumindest auch mein Gefühl, dass die meisten ja echt für beide irgendwo auch Sympathien haben. Ob dieses Zünglein an der Waage, die Fans draußen an der Strecke, die Fans in den sozialen Netzwerken da vielleicht irgendwann mal da so eine Tendenz einschlagen. Das werde ich mit Spannung noch beobachten.
Ja, steht und fällt einfach auch damit, ob es knallt. Ne? Also wenn, ja. Also, wir sehen das ja in Social Media, es gibt echt Fanlager, die gehen einem ziemlich auf den Sack. Und das Lando Norris Fanlager, also einige davon sind schon auf dem Weg dahin, ne, dass das passiert. Und wenn dann mal der Moment kommt, also ich will nicht wissen, was los gewesen wäre auf Social Media, wenn jetzt gestern Piastri Norris abgeräumt hätte. Ich glaube, das wäre komplett, hätte sich komplett entzündet. Und da müssten manche Leute einfach mal das Fenster auf Kipp machen, rausgehen und Gras anfassen. Ja. Also da reden wir über echt problematische Tweets und Postings und sowas und TikToks und was nicht alles, ja. Wo dann auch Verschwörungstheorien gezogen werden, wo ich mir denke, so eieiei, habt sonst nichts anderes zu tun, als das zu schreiben. Ja. Also da muss man auch einfach mal ein bisschen ruhig bleiben. Aber nichtsdestotrotz, ist es halt ein Faktor, ja, und gerade Social Media, gerade so das, was dann so als Meinung gemacht wird, ist ein Faktor und das ändert sich Woche für Woche. Das ist wie ein Fähnchen im Wind. Das ist aber eben auch bedingt dadurch, wie die beiden miteinander fahren, ne? Und ob es nochmal einen Zusammenprall gibt, ob es nochmal irgendwie was gibt, was da nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen kann. Was jetzt noch nicht wirklich lodert, ja, es ist so eine kleine Flamme logischerweise, aber das ist ja auch normal, es sind ja auch Konkurrenten, obwohl sie Teamkollegen sind und es sind die beiden, die um die WM fahren werden und natürlich möchte der Fan von Lando Norris, dass Lando Norris Weltmeister wird und natürlich möchte der Fan von Oscar Piastri, dass Oscar Piastri Weltmeister wird. Die Dynamik könnte sich verändern über die Saison, das glaube ich schon, aber ich hoffe eigentlich, dass es nicht dazu kommt. Ich wünsche mir natürlich, irgendwo möchte man es sehen, was passiert, wenn es wirklich, wirklich, wirklich knallt, auch wie McLaren das macht. Ich würde mir wünschen, dass es bei den beiden gar keinen Unterschied macht, dass sie einfach sehen, okay, es ist halt, es passiert, es ist Racing, ja, das kommt vor. Mich interessiert viel mehr, wie macht McLaren das dann? Mich interessiert viel mehr, wie positionieren sich Andrea Stella? Wie positioniert sich ein Zac Brown danach? Das interessiert mich. Gar nicht mal unbedingt so, wie die beiden Fahrer damit umgehen, weil ich glaube, die sind so weit, die sind so sehr in ihrem Racing-Mind, dass das wahrscheinlich gar keinen großen Einfluss hätte. Aber welchen Einfluss nimmt das Team dann auf diesen teaminternen Kampf? Weil in der Konstrukteurswertung, du hast es vorhin schon gesagt, sind die meilenweit voraus. Also da wird nichts mehr passieren. Die werden Konstrukteursweltmeister. Also da müsste man jetzt die Saison beenden, ja, und ein anderes Team müsste ähnlich wie Ferrari eine riesige Aufholjagd starten. Das sehe ich nicht kommen. So, und dann geht es halt um die Fahrer-WM. Und da hat das Team natürlich auch ein Stück weit eine Verantwortung, das ganze Ding auf einem Level zu halten, wie sie es nach außen hin spielen wollen. Control the Narrative. Das wird interessant. Und wie Social Media natürlich auch einen Einfluss nimmt, weil Medienschaffende werden das aufgreifen, die werden die Fragen an die beiden Fahrer richten. Ich fand es auch wichtig und richtig, dass Lando Norris gestern in der Pressekonferenz direkt mal gesagt hat, weil er eine Frage kam in die Richtung. Ne? Also wie schätzt du es ein, stimmungstechnisch, Norris, dein Heimrennen, große Tribüne, viele Fans vor Ort, wird Piastri Probleme haben? Dann sagt Norris, hey, also ich möchte direkt mal sagen, wir sind Formel-1-Fans, da hat jeder seinen Platz. Ja? Und da hofft er auch, dass es da irgendwie keine Unmutsäußerungen gegenüber Oscar Piastri gibt. Das fand ich sehr wichtig und das fand ich sehr gut von Lando Norris, möchte ich mal sagen. Und auch Piastri hat dann gesagt, ja, ist mir klar, dass das sein Heimrennen ist, er wird mehr Fans haben, er hat eine Tribüne da, ja, genauso wie in Australien mehr Piastri-Fans waren. Ja, es ist halt nur so, dass das Auftaktrennen war und sie jetzt nicht nochmal im Saisonverlauf dahin kommen, wo es schon quasi mittendrin ist. Und das fand ich gut, das fand ich wichtig, es war ein wichtiges Zeichen und da sollten sich einige auf Social Media, da geht es gar nicht mal nur um Norris und Piastri-Fans, sondern auch Verstappen-Fans, Hamilton-Fans, ein Beispiel dran nehmen, dass es nicht so gehen kann, dass da Leute auch wirklich auf Übelste angefeindet werden, nur weil sie mit der Nase des anderen nicht klarkommen. Also da müssen wir alle wieder mal auf ein Niveau zurück, glaube ich, was allen gut tut und ja, das haben die Fahrer in der Pressekonferenz herausragend gemacht. Und trotzdem, du hast recht, es wird sich was verändern, je nachdem, wie es weitergeht in den nächsten Rennen.
Ja, aber umso schöner, Kevin, wenn wir dann wirklich Nachrichten von Leuten bekommen, wie jetzt von Matthias Benjamin, die da wirklich aufgeräumt und sachlich solche Sachen sehen, weil das ist ja das, was wir wollen, schöne Diskussionen über die Formel 1, über das Thema, was wir eben alle so lieben. Kommen wir zu einem weiteren Verlierer und ich wollte erst nur Max Verstappen einsortieren, aber letztendlich muss man nach dem Heim-Grand Prix einfach Red Bull Racing jetzt mal als Verlierer nehmen. Ich habe dann heute Morgen gesehen, dass auch der Kollege Christian Nimmervoll Christian Horner hat am schlechtesten schlafen lassen in seiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat auf Formel1.de. Denn nicht nur Max Verstappen hatte ein desaströses Wochenende, auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda. Und das hat jetzt alles so ein bisschen reingespielt. Max Verstappen, der hat in der Qualifikation, fangen wir erstmal mit ihm an, schon nur Platz 7 gehabt. Der hat dann eigentlich einen sehr, sehr guten Start gehabt, hat sich da schon ein bisschen nach vorne gekämpft, wollte dann außenrum in Kurve 3 und das ist dann, ja, torpediert ist, glaube ich, das richtige Wort. Er wurde dann von Kimi Antonelli wirklich ganz, ganz böse torpediert. Und das Rennen war vorbei. Das heißt, Max Verstappen bei dem Grand Prix, wo ja auch viele niederländische Fans der Orange Army da zugegen waren, nach einer Runde schon raus. Yuki Tsunoda, sein Teamkollege, es war ein typisches zweiter Fahrer, Red Bull Racing Wochenende, Platz 18 in der Qualifikation, tatsächlich letzter im Rennen, also letzter gewerteter Fahrer, hatte noch eine 10-Sekunden-Strafe, nachdem er da Franco Colapinto auch einmal umgedreht hat. Ja, und dann sind natürlich die Frage, Red Bull Racing, die haben mit Max Verstappen das vielleicht heißeste Eisen im Transferfeuer noch unter Vertrag. Und es scheint sich langsam einzustellen, dass es da nicht wirklich vorangeht. Eine große Regeländerung steht bevor. Auch da sagen die Gerüchte, dass Red Bull da nicht am besten aufgestellt ist. Und ich muss da auch mal wieder zurückgehen, auch so ein bisschen an die Kolumne von Christian angelehnt. Diese Horner-Affäre, die ja wirklich so ein bisschen auch weggeschwiegen wurde danach, die man einfach so ein bisschen überpinselt hat, die war vielleicht wirklich der Anfang vom Ende. Ich persönlich glaube echt, dass Red Bull Racing jetzt den Gang ins Mittelfeld langsam antreten wird. Und langsam, wenn ich so die Ergebnisse sehe und das, was Max Verstappen rausholt, glaube ich wirklich, dass nur noch Max Verstappen das Team überhaupt noch am Leben hält und unter die Top 4. Was sind da so deine Eindrücke und was glaubst du, muss passieren, damit Red Bull Racing das nochmal auf die Straße kriegt?
Ja, erinnere dich an Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, da habe ich ja auch schon gesagt, dass Red Bull immer mehr in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und dass Max Verstappen der eine Fahrer ist, der in der Lage ist, diese Ergebnisse einzufahren, ist ein Segen für die. Und wenn der dann mal wegfällt in dem Rennen, da siehst du mal, dass nichts dabei rumkommt. Ja, ein Tsunoda Krebs drum. Man kann ihm noch nicht mal einen großen Vorwurf machen. Dieses Auto ist einfach für den zweiten Fahrer so dauerhaft nicht fahrbar. Und das spricht für die Extraklasse von Max Verstappen, dass er das kann. Das spricht aber auch dafür, was er braucht, um diese Extraklasse auch zeigen zu können und in Ergebnisse umzumünzen. Und umso schwieriger ist es für diesen zweiten Fahrer, das mitzugehen, weil eben keiner auf dem Niveau von Max Verstappen ist. Und Red Bull, und das haben wir ja auch schon hier diskutiert, das wird auch in unseren Gruppen eifrig diskutiert, macht natürlich auch einen Fehler, wenn man sich zu sehr auf Max Verstappen konzentriert, weil was macht Red Bull, wenn der weg ist? Dann haben sie ein aggressives Auto, was keiner fahren kann und dann ist richtig Essig. Und die Gefahr besteht jetzt, ja. Also Performance-Klauseln, Möglichkeiten, Gerüchte um seinen Wechsel zu Mercedes, sogar schon zu 2026, die reißen nicht ab, solange bis nicht einer klar sagt, hey, ich fahre hier 2026. Max Verstappen wollte die Frage von Christian am Donnerstag in der Pressekonferenz in Spielberg nicht klar beantworten. Warum nicht? Ja, warum sagt man nicht, ich fahre hier nächstes Jahr, wenn man keine Abgangsgedanken hegt? Und da kannst du dich auch nicht rausreden im Sinne von, ja, da mache ich mir keine Gedanken drüber und sowas, sondern, oder auch seitens Red Bull nicht, ne, der hat einen Vertrag bis 28, es gibt natürlich Ausstiegsklauseln, wie Dr. Helmut Marko sagte, aber es muss ja auch einen Plan B geben, ja, du kannst ja nicht als Team so naiv sein und sagen, ja, das wird schon klappen, also was machst du also philosophisch am Auto für 2026 und fortfolgende, wenn Verstappen nicht mehr da sein sollte, dann musst du ein Auto hinstellen, ähnlich wie die Racing Bulls, was ein bisschen ausbalancierter ist, aber vielleicht eben nicht diese Spitzenleistungen bringen kann. Der Abgang von Adrian Newey, auch da, das, was Sergio Perez bei Destel Paddock sagte, im Podcast in Mexiko letzte Woche, dass mit dem Abgang von Newey auch der Anfang vom Ende von Red Bull quasi geschrieben wurde, wo Verstappen auch gesagt hat, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Ja, warum nicht? Also sagst du eigentlich nichts, weil du dem zustimmst. Weil das, was fehlt, ist jetzt die Entwicklung in die richtige Richtung. Und da habe ich Bedenken, dass das klappt. Dass Pierre Vacher das kann, dass Red Bull tatsächlich nächstes Jahr mit dem neuen Motor, wenn der nicht 100% funktioniert, extrem ins Mittelfeld rückt. Und das wird Max Verstappen nicht wollen. Max Verstappen will um Weltmeisterschaften fahren. Also ich sehe Max Verstappen nicht bei Red Bull fahren, wenn das Auto ernsthaft nicht den Ansprüchen genügt, die ein Max Verstappen hat und die ein Max Verstappen auch haben kann. Ja? Also der muss da nichts mehr aufbauen. Der hat da schon mit aufgebaut. Und wenn er dann ein Angebot von Mercedes bekommt, wo er mit Kimi Antonelli fahren kann, ein Fahrer, den er respektiert, der ihn respektiert, also er kann nicht mit George Russell zusammenfahren, das ist klar. Aber man hat es ja auch gesehen, das Verhalten nach dem Unfall, das war sehr wohlwollend. Ja, also hätte, glaube ich, also wenn es Russell gewesen wäre, dem das passiert wäre, ich weiß nicht, ob da nicht sogar die Fäuste geflogen wären auf der Strecke, so Salazar-mäßig damals, einfach mal so ein paar Tritte und Schläge gegen den Helm.
Wie der Schwiegerpapa,
ja, wie Nelson genau. Piquet. Ja, aber nee, ernsthaft, ne? Also ich glaube, das hätte richtig geknallt. Und bei Antonelli hat er halt gesagt, ja komm, junger Fahrer, der macht seine Fehler, gehört dazu und ist halt unglücklich gewesen, dass er mich abgeräumt hat. Ich habe 24 Stunden von Spa geguckt. Also das ist, es ist eine gefährliche Situation für Red Bull. Es ist eine gefährliche Situation, sich nur auf Max Verstappen zu konzentrieren, aber es ist das, was du machen musst. Also auch da, um einmal die andere Seite zu sehen und den Anwalt des Teufels zu spielen, alles andere, als sich auf die Seite von Max Verstappen zu stellen, wäre auch grenzenlos dämlich. Weil es ist vollkommen egal, ob da der zweite Fahrer gut performt oder nicht. Am Ende ist es Max Verstappen, der die Kohlen aus dem Feuer holt, der die Punkte holt, der die Weltmeisterschaften holt. Wenn der zweite Fahrer in der Lage ist, das zu machen, ist gut, keine Frage. Aber es ist viel, viel wichtiger, dass man diesen Goldesel Max Verstappen behält. Und die Gefahr, dass der Esel weiterwandert und sich einen anderen Stall sucht, ja, die sind gerade aktuell so groß wie nie und deswegen muss man schnell den Turnaround schaffen bei Red Bull im Sinne von Max Verstappen. Yuki Tsunoda ist für mich komplett fertig bis Saisonende. Also ich denke nicht, dass man da noch groß was wechseln wird. Man wird jetzt mal Arvid Lindblad in Silverstone testen im ersten freien Training. Ist nicht ganz klar, in welchem Auto, aber das werden sie uns dann ja mitteilen. Um aber auch so die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dann kommt ein Hadja hoch nächstes Jahr und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber einstweilen ist Yuki Tsunoda in einer für ihn unglücklichen, aber komfortablen Position, dass vermutlich der Honda-Deal mit den Motoren ihm hilft, da dieses Cockpit zu behalten, aber auch, dass man da jetzt keine Schnellschüsse mehr machen will, weil man genau weiß, dass wenn man Hadja jetzt hochzieht oder wen auch immer in dieses Auto setzt, man könnte Tim Tramnitz reinsetzen, es wird nichts bringen. Deswegen, ich glaube, Red Bull tut gut daran, die WM abzuhaken, Max Verstappen jetzt ein Auto hinzustellen in die nächsten Rennen, mit dem er auf jeden Fall mal nicht unter die Performance-Klauseln fällt, um schnell rauszukommen aus dem Vertrag und zu hoffen, dass bei Mercedes jetzt bald mal bei Russell Tinte auf Papier kommt und man da was fixiert für 2026 und die nächsten Jahre. Und dann kann man, glaube ich, beruhigter in die Entwicklung für 2026 gehen, weil die Frage ist, wenn jetzt Verstappen sagen würde, okay, ich gehe, müsste man nicht die komplette Entwicklung des Autos nochmal umwerfen. Weil man entwickelt wahrscheinlich ja auch in Richtung Max Verstappen, auch für 2026 und die nächsten Jahre am besten, müsste man das nicht dann jetzt schnell umwerfen, weil dann ein anderer Fahrer kommt. Und wer auch immer das sein sollte, es ist ein anderer Fahrer als Max Verstappen. Und einen vergleichbaren Fahrer zu Max Verstappen, also einen Charles Leclerc, den wird man nicht kriegen, einen Fernando Alonso, will man den kriegen? Ja, das ist die andere Frage. Und so ist man in der Zwickmühle. Und aus dieser Zwickmühle muss man so schnell es geht rauskommen, weil das Bild wird sich verfestigen, dass dieses Team unruhig ist, dass dieses Team unorganisiert ist, dass dieses Team ratlos ist, was zu tun ist, um aus dieser Misere rauszukommen. Und nur Max Verstappen zu haben, einfach eine extrem gefährliche Situation ist. Ich finde es spannend, muss ich sagen, weil es ist, glaube ich, schon auch irgendwo in der Natur der Sache, dass man diese großen Teams, die in den letzten Jahren auch diese Erfolge gefeiert hat, bei Mercedes war es ja nicht anders, ne? Wie reagiert man, wie kommt man zurück? Das sind ja auch Geschichten, die wir sehen wollen, über die wir reden möchten. Und von daher, auch das beobachte ich jetzt in den nächsten Wochen wirklich mit Spannung, weil ich glaube, da kann sich noch sehr viel drehen.
Ja, was ich halt auch persönlich sehr spannend finde, wie attraktiv sollte Max Verstappen das Team verlassen? Wie attraktiv ist dieser Sitz des Red Bulls noch? Diese Schwäche des Autos, nämlich, dass es unfassbar schwer zu fahren ist. Das hat ja in den früheren Jahren, man hat es ja immer so ein bisschen vermutet, es hat aber nie jemand wirklich so ausgesprochen. Jetzt wird ja offen drüber gesprochen und jetzt steht ja fest, dieses Auto ist absolut schwer zu fahren und nur ein Mann mit der Klasse von Max Verstappen kann dieses Auto zu Rennsiegen fahren. Und die Frage ist, wenn du vor zwei Jahren dieses, ich nenne es jetzt mal bildlich, dieses Schwert in den Stein im Fahrerlager hingestellt hättest, da hätte jeder dran gezogen beim Vorbeigehen. Ich bin gespannt, wenn sie wirklich dieses Schwert nochmal ins Fahrerlager stellen müssen, wie viele wirklich noch dran ziehen, weil es birgt eben ein enormes Risiko, dass du da in einem Auto reinkommst, was zwar sicher von einem Top-Team, also mit dem ganzen Umfeld und mit dem ganzen Geld, was da auch hintersteckt und auch der Geschichte, aber was dich auch wirklich die Karriere kosten kann. Von daher sehr, sehr spannend zu beobachten. Also Red Bull wird, glaube ich, noch ein sehr großes Thema werden, auch nächstes Jahr für uns. Kommen wir zu einem weiteren Team, was an diesem Wochenende auch so ein bisschen Probleme hatte. Und ja, auch dieses, wir reden von Williams, das möchte ich vorab sagen. Denn es geht ja immer noch auch so ein bisschen dieses Thema um, dass Williams das Team war, was am meisten von dieser Flexi-Wing-Geschichte vorne bei den Frontflügeln eingebremst wurde, dass diese eben versteift wurden. Und dagegen wollte man sich wehren. Man hat eben gesagt, ja, das war bei einem Rennen streckenspezifisch in Barcelona. Die Strecke liegt uns sowieso nicht. Aber jetzt auch am Red Bull Ring ein katastrophales Ergebnis für das Traditionsteam aus England. Carlos Sainz in der Qualifikation nur Platz 19, konnte das Rennen gar nicht starten. Vorm Start ist er nicht losgekommen. Und als das Feld von der Einführungsrunde wiederkam, da konnte er sich dann in Bewegung setzen. Es waren, glaube ich, die hinteren Bremsen, die Probleme bereitet haben. Wollte dann aus der Box starten, dann sind die Bremsen aber komplett abgeraucht und der ist gar nicht erst losgegangen. Also dementsprechend nur 19 Autos, die dann zur Kurve 1 hochgejagt sind. Alexander Albon, Platz 12 in der Qualifikation, wahrscheinlich auch zu wenig für die Ansprüche, die man sich dann jetzt doch ein bisschen eröffnet hat in den letzten Wochen und musste dann in Runde 17 auch das Auto abstellen. Also ein kompletter Nuller für Williams, man hat nicht mal die Zielflagge gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, war es dann doch nur ein schwaches Aufbäumen wo in den Wochen, wo Williams wirklich gut gepunktet hat, oder ist es jetzt einfach Pech? Ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich so eine Bauchgefühlfrage, Kevin, aber was ist so dein Bauchgefühl? Wie wird es bei Williams weitergehen?
Also ich bin eher im Lager Pech, dass das jetzt in Österreich nicht funktioniert hat, weil ja das irgendwie so ein bisschen eine Anomalie zu sein schien. Vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit Barcelona, obwohl bei Barcelona war es die Strecke. Ich glaube, dass jetzt in Spielberg ja einfach wirklich sehr viel Unglück dazu kam. Insgesamt ja auch Fehler der Fahrer, logischerweise, darf man in der Qualifikation jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass da auch beide Fahrer so ein bisschen daneben gegriffen haben. Aber dass bei Sainz die Bremsen kaputt gehen und er nicht fahren kann, ist Unglück. Und dass bei Alex Albon ein noch nicht näher definierter Fehler dafür gesorgt, dass er abstellen muss, ist auch unglücklich. Obwohl Albon zu dem Zeitpunkt in einer guten Position war. Ne? Also ich glaube, der hätte sich nach vorne gefahren. Deswegen einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber die Sache mit den Frontflügeln finde ich nach wie vor spannend, finde ich nach wie vor interessant, weil sie auch sehr resolut gesagt haben, dass das keinen Einfluss hatte auf die eigene Performance und dass sie nicht denken, dass da durch die Verschärfung dieser Regeln ihre Leistung zu sehr leiden wird. Lass mal Silverstone gucken. Silverstone, wichtiges Rennen für die, Heimrennen. Ey, es ist so blöd, dass ich das mal sagen muss, ne? Lass mal Silverstone gucken. Aber gerade auch so bei Thema Updates und sowas, die in Spielberg gebracht worden sind, ich glaube, Silverstone wird da der Gradmesser sein, wie gut diese Updates funktionieren, weil es einfach eine Strecke ist, auf der das nochmal wichtiger wird. Und es ist für Williams ein extrem wichtiges Rennwochenende, was da ansteht. Und ich glaube auch für die Wahrnehmung des Teams, auch wo die sich hinentwickelt haben, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, eine sehr wichtige Station auf dem Weg in die Richtung, in die sie eigentlich wollen. Problematisch ist es für Carlos Sainz, muss ich sagen. Carlos Sainz, eigentlich in diesem Jahr einer der größten Verlierer insgesamt, hat einen extremen Rückschritt gemacht, für sich ganz persönlich, weil er von einem Top-Team kommt und mit Alex Albon einen Teamkollegen hat, den er absolut nicht unter Kontrolle kriegt. Und das ist für Carlos Sainz ein extremes Problem, weil bei Carlos Sainz halt die weitere Karriere davon abhängt. Und er möchte ja gerne mal in ein Top-Team zurück, aber so wie das läuft, wird sich keine Tür öffnen für ihn. Und er muss dringend sehen, dass er in einen Rhythmus kommt, da sind wir beim Thema Rhythmus, um Alex Albon dauerhaft zu schlagen. Weil das muss er schaffen als mehrfacher Grand Prix-Sieger und einer, der mit Ferrari um die WM fahren wollte. Und das schafft er bislang nicht. Und für Alex Albon ist es eine relativ komfortable Situation. Das Team gehört ihm in Anführungsstrichen. Daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Also es ist auch da eine explosive Gemengelage, auch was die Zufriedenheiten der beiden Fahrer angeht. Albon möchte ein bisschen weiter nach vorne mit Williams und Sainz möchte eigentlich mit Williams nach vorne, um nochmal von Williams wegzukommen. Ja? Außer natürlich Williams wird ein Top-Team. Aber das sehe ich noch nicht. Das wird noch ein paar Jahre dauern.
Was Williams aber aktuell zumindest auch trotz der schlechten Ergebnisse in den letzten Wochen immer noch ist, das Best-of-the-Rest-Team in der Konstrukteurs-WM mit 55 Punkten auf Platz 5. Man hat 19 Punkte vor den Racing Bulls, also ein doch recht komfortabler Vorsprung, der allerdings, wie wir aus der Vergangenheit wissen, mit einem guten Rennen, mit einem großen Doppelpunktrennen wieder weggemacht werden sein kann. Wieder, das war jetzt auch ein guter Satz, Dennis, aber wir lassen ihn drin. Und weil ich wollte jetzt diesen Übergang schaffen zum nächsten Verlierer. Denn ein Team, was letztes Jahr plötzlich mit einem Doppelpodium in Brasilien sich in der Konstrukteurs-WM noch ganz weit nach vorne geschummelt hat und da auch Ambitionen angemeldet hat, dieses Jahr schon wieder nach vorne durchzustarten und die Top-Teams herauszufordern, ist ja das Alpine Renault F1-Team. Und das gehört definitiv zu den Verlierern. Jetzt nicht nur an diesem Wochenende generell, denn es geht nichts voran. Die beiden Fahrer, Pierre Gasly und Franco Colapinto. Pierre Gasly hat das Auto immerhin noch in Q3 gebracht, ist von Platz 10 aus gestartet, im Rennen dann 13. geworden, hat zwischendurch auch mal gefunkt, dass das Auto für ihn wirklich keinen Grip hat. Also eine ganz, ganz schlechte und laue Performance, obwohl er zwischendurch ja wirklich auch gut auf Kurs lag. Er konnte da das Gemenge rund um Max Verstappen in Kurve 1 gut nutzen, um sich nach vorne zu positionieren, hat dann aber die Plätze nicht halten können. Franco Colapinto, ja, es war ein typisches Colapinto-Rennen, muss man leider auch sagen, Qualifikation Platz 14, im Rennen Platz 15, einmal von Yuki Tsunoda gedreht. Da konnte er dann nichts für, Yuki Tsunoda dafür auch bestraft worden. Dann aber mit einer wirklich, und ich muss es so hart sagen, dämlichen Aktion, als er vor Oscar Piastri da am Kämpfen war, den wahrscheinlich komplett übersehen hat und ihn wirklich fast in die Bande gedrückt hat auf der Geraden hin zu Turn 4. Und ja, man ist jetzt Letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft, 11 Punkte, von denen alle 11 Pierre Gasly geholt hat, also dieser Wackelsitz, dieser Schleudersitz 2 bei Alpine, der scheint noch nicht Punkte zu bringen. Ja, die Hoffnung, dass Alpine da wirklich noch nach vorne kommt, und die Hoffnung, die man ja auch, glaube ich, hatte, die zerschlagen sich immer mehr. Und jetzt, Kevin, und da bin ich sehr auf deine Einschätzung gespannt, tauchten ja auch heute bei dem Portal The Race Gerüchte darüber auf, dass ein alter Bekannter aus der Formel 1 der nächste Fahrer auf diesem Schleudersitz werden kann, neben Pierre Gasly, nämlich Valtteri Bottas, der ja vor ein paar Tagen erst für Furore gesorgt hat, als er da ein Video online gestellt hat, wo er einen Cadillac sieht und den schönen Sitz des Cadillacs bewundert, was ja viele da auch so ein bisschen als Anspielung auf einen eventuellen Cadillac-Sitz für 2026 genommen haben. Was glaubst du erstmal, siehst du überhaupt bei Alpine noch die Chancen, Turnaround zu schaffen? Glaubst du, die werden jetzt 2025 komplett versieben? Und natürlich, was hältst du von der Bottas-Nummer? Hast du da vielleicht mal was gehört? Hast du da persönliche Gedanken zu? Das würde mich sehr interessieren.
Also 2025 ist durch bei Alpine. Das hat Pierre Gasly am Wochenende auch gesagt, das Auto, was da jetzt steht, das ist das, was es ist, und da macht man das Beste draus. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Also, das ist vorbei. Die Bottas-Nummer ist heiß. Die Bottas-Nummer läuft wohl. Christian Nimmervoll war ja zu Gast in Spielberg und hat natürlich das Treiben im Fahrerlager auch beobachtet. Und da gab es wohl die ein oder andere Unterredung zwischen Toto Wolff und Flavio Briatore. Und ich sag mal so, es ist im Grunde scheißegal. Ja. Du kannst jetzt natürlich Mercedes einen Gefallen tun und einen Fahrer reinsetzen aus dem Mercedes-Team, um ja vielleicht auch ihn zu positionieren für nächstes Jahr. Du hast die Möglichkeit, mit Bottas eine echte Benchmark für Gasly zu bekommen. Also sicherlich eine bessere als Jack Doohan oder Franco Colapinto. Und Colapinto packt es einfach nicht. Ja, und ist jetzt keine Überraschung für mich persönlich. Ich finde, er war komplett overhyped, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch mal alle bemerken. Und jetzt bemerken sie es. Und es, also ich kann mir durchaus vorstellen, ich glaube noch nicht zu Silverstone. Ich denke, Silverstone bekommt er noch, der Colapinto, aber danach könnte es vorbei sein und dann sitzt dann halt Valtteri Bottas da drin. Aber es ist, wie gesagt, im Grunde genommen komplett egal, weil Alpine die Saison abgeschenkt hat und alles auf 2026 ausgelegt ist. Und ist natürlich ja, blöd, aber ist auch nichts, was die nicht schon vor der Saison gesagt haben. Ne? Also wenn du dich daran erinnerst, ich war ja in London bei der Veranstaltung dort, und da hat Gasly ja auch schon gesagt, so, ja, mein Fokus liegt eigentlich auf 2026. Am liebsten will ich 2025 komplett überbrücken und gucken, was für 26 geht mit Mercedes-Motor, mit all dem, was da neu kommt, und auch einen neuen Schwung, ja. Und für alle war klar, dass dieses Jahr irgendwo ein Übergangsjahr ist, was eigentlich ein Wegwerfjahr wird. Und wenn sie Letzter werden, ist es auch gar nicht mal so schlimm. Ja, es sieht zwar blöd aus und du willst das natürlich nicht als Werksteam, aber wir haben ja auch schon drüber geredet, was bringt es dir, die Möglichkeit, viel zu entwickeln? Und ich glaube, dadurch, dass Luca de Meo hat das ja auch in London gesagt, der Simulator wohl irgendwelche Korrelationsschwierigkeiten hatte oder der Windkanal oder was auch immer, dass mal da als auf Vordermann gebracht werden muss. Und dafür ist Briatore, glaube ich, auch genau der Richtige. Der macht da Tabula Rasa und dann geht es für 26 mit frischer Energie und vielleicht sogar zwei neuen Fahrern nochmal in eine Richtung. Ja? Oder Gasly bleibt und es kommt ein weiterer Fahrer hinzu. Also, und wie gesagt, Colapinto hat seine Zeit in der Formel 1 jetzt auch endgültig verwirkt. Also das, was er da gemacht hat, dieses Duell gegen Tsunoda. Auch Tsunoda hat sich da komplett komisch verhalten, muss ich sagen. Aber da den Piastri so aus von der Strecke zu drücken, also ich bitte dich, also das ist, geht gar nicht, das unter keinen Umständen. Und ich denke mal, nach Silverstone ist dann da auch Schluss und dann sehen wir vielleicht einen Bottas, vielleicht einen Schumacher, wen auch immer. Es ist, wie gesagt, komplett egal. Für das Team wäre es eine gute Möglichkeit, mit einem erfahrenen Fahrer wie Bottas, glaube ich, nochmal so ein paar neue Inputs zu bekommen. Es würde schon mal die Mercedes-Partnerschaft ein bisschen starten. Und man hätte halt eine Benchmark für Pierre Gasly, um zu gucken, wo Gasly wirklich steht. Und wenn Briatore merkt, Gasly packt es auch nicht gegen Bottas, ja, dann wird sogar vielleicht komplett neu gemischt am Ende der Saison bei Alpine.
Ja, es wird spannend zu beobachten sein, denn dieses Team hat Großes vor. Flavio Briatore hat ja angekündigt, dass man nächstes Jahr die ersten Rennsiege feiern wird und 2027 dann um Titel fahren wird.
Ich glaube, Briatore ist auch nur ein Anagramm für Cyril Abiteboul.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich im festen Glauben an Flavio Briatore den Sekt schon kalt gestellt für 2026 und freue mich dann mit dir, die ersten Siege zu besprechen im 10. Jahr von Starting Grid dann.
Ich glaube, es gibt keinen Stromausfall im Kühlschrank. Sonst muss ich ihn lange kalt stellen.
Ich glaube auch, der wird da ein paar Jahre stehen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich schon schimmeln, bis ich den mal aufmachen darf.
In so einer Hollywood-Schaukel, oh, Dennis, weißt du noch, 2026.
Das sollte mein Jahr werden, aber war es dann nicht, wie immer. Tja. Ja, es ist traurig, aber naja, man nimmt es mittlerweile als Alpine-Fan irgendwie mit Galgenhumor. Nichtsdestotrotz, ich glaube an euch. Jungs in Endstone, ihr macht das. ganz kurz noch den letzten Verlierer. Es gibt nicht wirklich viel zu sagen, weil sein Wochenende kaum stattgefunden hat, aber war natürlich leider ein blöder Schlag ins Kontor, gerade nachdem er ja jetzt dann das erste Podium gefeiert hat, Kimi Antonelli. In der Qualifikation mit Platz 9, das war schon nicht wirklich das, was man sich vorgestellt hat bei Mercedes und im Rennen dann ja sehr prominent Max Verstappen eben abgeräumt. Ja, natürlich nach dem Podium hat man ja so ein bisschen drauf gehofft, dass Antonelli jetzt dann auch dran anknüpfen kann. Die Frage, die ich dann so ein bisschen in deine Richtung hätte, traust du Kimi Antonelli zu, sich davon jetzt zu sehr beeindrucken zu lassen von diesem Zwischenfall oder hältst du ihn für selbstbewusst genug, dass er das einzuordnen weiß, was jetzt in Österreich passiert ist und dann in Silverstone schon wieder Vollgas dabei ist und gute Punkte einfahren kann?
Kann ich kurz machen, halte ich für komplett selbstbewusst genug, da jetzt nicht mehr draus zu machen, als es ist. Es ist wieder ein Teil dessen, was wir auch schon besprochen haben. Er soll die Fehler machen, er darf die Fehler machen. Es ist unglücklich, wenn es einen anderen Fahrer trifft. Es ist unglücklich, dass es einen Max Verstappen trifft. Es war keine Absicht, er war, glaube ich, einfach überfordert mit der Situation. Er sieht blöd aus in der Situation. Aber mein Gott, das ist bei einem Rookie so, das passiert. Der Mann ist trotzdem pfeilschnell, der Mann hat extremes Potenzial. Und der wird sich das nicht jetzt zu Herzen nehmen. Hat sich ja entschuldigt, also eigentlich schon fast zu viel entschuldigt vielleicht. Aber er hat es gemacht, das spricht für seinen Charakter. Ich glaube, in Silverstone werden wir schon wieder einen ganz anderen Kimi Antonelli sehen. Ja, je nach Wetter wird es natürlich dann auch davon abhängen, wie gut der Mercedes performt. Wenn es heiß wird, haben wir ein Problem. Wenn es etwas kühler ist, könnte es vielleicht sogar auch ein richtig gutes Ergebnis werden. Silverstone liegt ihm. Ich glaube, er hat ja sogar in der Formel 2 sein einziges Rennen in Silverstone gewonnen letztes Jahr. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, es war ein Sprintsieg in Silverstone. Ich schaue das gleich nochmal nach.
Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Ja, aber ja, also ich glaube, dass wir die nicht groß beeinflussen. Es war unglücklich. Und ja, es macht ihn auch zu einem natürlichen Verlierer des Rennens, weil so eine Situation darf dir eigentlich auch nicht passieren. Ja, gut, ne? Weiter geht's. Und ich glaube, so wird das auch sehen. Und so wird das auch bei Mercedes an ihn weitergegeben. Ich denke, das wird man dann abhaken und in Silverstone geht es dann weiter.
Wunderbar. Dann schlagen wir ein Ei über den großen Preis von Österreich und blicken gleich im nächsten Take voraus auf den großen Preis von Großbritannien. Bis dahin, bleibt kurz dran. Wir sind sofort wieder zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Fußballgott und ein verlorener Sohn. Ein Genie am Ball und ein Getriebener im Leben. Diego Maradona. Mehr als ein Spieler. Er war Hoffnungsträger, Heiliger, Sünder, Ikone und Gefangener seiner selbst. Hier der Junge aus den Slums von Buenos Aires, der barfuß mit Orangen jonglieren konnte. Dort der Mann, der sich von der Welt vergöttern ließ, bis er an dieser Rolle schließlich zerbrach. Diego Maradona, der Mythos, der sich selbst auffraß. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und ich, Dennis Lewandowski, blicken jetzt voraus auf den großen Preis von Großbritannien. Es geht auf eine absolute Traditionsstrecke, Silverstone, der Ort des ersten Formel-1-Rennens. Und ja, eine einfach große Traditionsstrecke. Viele sind rundherum, oder viele Teams sind in England beheimatet, so das Aston Martin-Team sogar direkt in Silverstone. Also für viele Teams ein Heimrennen und zuallererst mal natürlich unser Service für euch, die Sessionzeiten, die anstehen. Denn am Freitag werden um 13.30 Uhr das erste freie Training stattfinden, das zweite freie Training um 17 Uhr. Am Samstag das dritte freie Training um 12.30 Uhr, die Qualifikation dann um 16 Uhr und auch das Rennen am Sonntag um 16 Uhr. Und da auch nochmal ein kleiner Hinweis von mir persönlich, denn in unserem Discord werden wir am Sonntag wieder ein Watch Together zum Rennen machen. Nachdem ich jetzt 2 Wochen leider verhindert war, gehen wir weiter. Um 15.45 Uhr werden wir uns am Sonntag im Discord treffen und dort zusammen diesen großen Preis schauen, auf den Kevin und ich jetzt noch vorausschauen werden. Zwei Teams, und damit würde ich gerne anfangen, Kevin, die wir jetzt bei der Rückbetrachtung auf Österreich gar nicht so reingenommen haben, waren ja Mercedes und Ferrari. Ich würde mal mit Ferrari anfangen. Die haben ja, für mich war es so, die waren für mich nicht zu offensichtlich als Gewinner, deswegen habe ich sie da nicht reingenommen. Sie haben aber schon mal mit den Platzierungen, die sie ja hatten im Rennen, zumindest mal so ein bisschen ja, Schadensbegrenzung betrieben nach den letzten Wochen. Charles Leclerc mit Platz 3, Lewis Hamilton mit Platz 4, gute Punkte reingeholt. Der erste Verfolger der McLaren, auch wenn man weit weg war. Jetzt ist die Frage, ja, bei Ferrari ist es ja immer so, dass es von Woche zu Woche von Grande Ferrari bis zu Eieiei Ferrari gehen kann. Wie schätzt du die Chancen ein, dass Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen in Silverstone vielleicht nochmal ein Wunder schaffen kann? Wir erinnern uns da ja auch an den Sieg, den er mit Mercedes noch gefeiert hat, als der Mercedes ja auch kein Siegerauto war. Glaubst du, da kann was gehen? Glaubst du auch, dass er vielleicht in Silverstone so ein bisschen beflügelter ist und da auch Charles Leclerc versucht, in die Schranken zu weisen? Oder denkst du, dass es ein typisches Ferrari-Rennen wird, wo eben dann auch Charles Leclerc trotz Heimvorteil des Lokalmatadors da die Nase vorn haben wird?
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, das Wetter nachgeguckt fürs Wochenende. Ne? Da haben wir Freitag 24 Grad, überwiegend bewölkt. Samstag 19 Grad, leichter Regen. Sonntag 19 Grad, 20 Grad, leichter Regen. Eher Vorteil Mercedes, würde ich sagen. Eher Vorteil Mercedes, da sind wir genau bei dem Thema, was wir gerade am Ende des letzten Takes hatten, dass wenn die Temperaturen eher niedrig sind, das wird dem Mercedes helfen. Wenn es dann auch noch regnet, ist natürlich das Playing Field ein bisschen offener. Ne? Da kann alles passieren, wenn es nass ist in Silverstone. Aber ich würde tatsächlich sagen, auch in Anbetracht der Wettervorhersage und aber auch der Charakteristik der Strecke und der beiden Autos von den beiden Teams ist Ferrari eher im Nachteil in Silverstone und Mercedes eher im Vorteil. Trotzdem, es ist Silverstone. Es ist für Lewis Hamilton die Strecke schlechthin. Es ist der Ort schlechthin. Nirgendwo wird er so gefeiert wie in Silverstone. Er wird sich wahrscheinlich wieder mit Lando Norris die meisten Fans teilen dort vor Ort und er hat schon große Geschichten geschrieben in Silverstone. Nicht zuletzt letztes Jahr im Mercedes, als er nochmal dort gewinnen konnte. Und wenn einer in so einem Rennen, wo es vielleicht auch mal regnet, wo es die Mischbedingungen gibt, dann doch das sensationelle Ergebnis erzielen kann, dann ist das Lewis Hamilton. Und das macht es wiederum so schwierig zu sagen, hey, okay, wir schreiben den jetzt mal etwas weiter ab oder auch die Ferraris etwas weiter ab. Aber wenn jetzt nur mal die vor dem Wochenende bestehenden Bedingungen betrachten, die zumindest angekündigt sind, würde ich eher sagen, es wird schwer für Ferrari und für Mercedes, weil die werden sich ja auch abwechseln. Ja, jetzt sind, glaube ich, zwei Punkte oder ein Punkt nur zwischen den beiden in der Konstrukteurswertung. Ferrari jetzt vor Mercedes, danach wieder umgekehrt. Also die beiden machen so im Kampf um Platz zwei die Sache unter sich aus und es wird immer hin und her gehen. Und ja, deswegen, ich würde jetzt tendenziell eher sagen, für Hamilton und Leclerc wird es schwerer. Es ist Silverstone, Hamilton kann da eine besondere Leistung zeigen. Das macht es vielleicht für ihn zum Vorteil gegenüber Leclerc. Und dann die Mercedes, wenn die ein gutes Wochenende haben, glaube ich tatsächlich, dass der Mercedes von der reinen Performance des Autos über dem Ferrari steht. Und dann haben wir mit George Russell ebenfalls auch einen, der ein Heimrennen hat. Mit Kimi Antonelli, der natürlich zurückkommen möchte nach Spielberg. Und deswegen eher Vorteil Mercedes. Ist ja auch Wimbledon gerade, deswegen Advantage Mercedes in Silverstone.
Sehr gut. Ja, im Mittelfeld ist es ja jetzt auch immer wieder durcheinander. Wir haben ja gerade schon mal über Williams gesprochen, die ja aktuell tabellarisch the best of the rest sind. Sauber schiebt sich an. Das wird auch sehr spannend zu beobachten. Das hast du ja gerade gesagt, ob sie das jetzt dieses Gefühl, was man gerade hat, dass es da wirklich gut bergauf geht, ob sie das jetzt auch mit rübernehmen nach Silverstone. Wir haben die Racing Bulls, wo Liam Lawson jetzt gepunktet hat und auch die Flagge hochgehalten hat. Haas, da muss man ja auch sagen, die vergessen wir ja immer bei der ganzen Geschichte, aber die sind halt auch immer so dieses kleine Stückel dahinter. Wenn du dich jetzt einfach mal ratetechnisch, und gar nicht zu vergessen, jetzt muss ich mich entschuldigen, Aston Martin, also Fernando Alonso, der punktet ja jetzt wieder regelmäßig, auch in Österreich. Also ganz, ganz ins Blaue geraten. Was glaubst du, wer wird Best of the Rest in Silverstone?
Ja, dann bleibe ich blau und sag Williams. Ich glaube, die kommen zurück. Ich glaube, auch denen wird es gut bekommen, wenn es ein bisschen kühler wird. Ich glaube, auch denen kommt dieses Mischwetter entgegen. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Carlos Sainz auch den Vorteil gegenüber Alex Albon haben könnte. Es ist ein absolutes Bauchgefühl, weil es halt unglaublich schwer ist. Ne? Da dreht sich auch so viel. Die Racing Bulls hast du jetzt gar nicht genannt zum Beispiel. Auch die, ne, darf man nicht.
Doch, die habe ich kurz angesprochen.
Hast du, ja.
Da muss ich, dann, ja, ja. Okay. Wegen Liam Lawson, der hat doch Punkte geholt.
Ach, der Liam.
Der, ne? Liam, ja.
Schreibt der Isaac wieder Songs für Liam eigentlich? Oder? Am Wochenende.
Liebe vor Oasis.
Ja. Tja, wer wird seine Wonderwall, ne? Das ist die große Frage. Aber vielleicht will er auch nicht in enger Lookback-Backlooken. Ne? Das ist am Ende, wenn es nicht klappt. Gut, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich weiß es selber nicht. Aber egal.
Super Sonic.
Sonic übrigens, Sponsor bei McLaren jetzt. Ne? Sonic the Hedgehog.
Ja, ehrlich jetzt?
Ja.
Oh, geil.
Ja, sind wieder drauf. Okay, komm. Best of the Rest. Williams, ich glaube, echt im Vorteil. Streckencharakteristik wieder, dürfte eigentlich auch Williams ganz gut liegen. Heimrennen auch für die werden nochmal so dieses extra bisschen reinlegen, um da ein richtig gutes Ergebnis zu erzielen, und die werden zurückschlagen. Dann dahinter, das ist das Geile, es ist, also Haas hat kein Qualifying-Auto, das ist das größte Problem. Wenn die sich besser qualifizieren würden, glaube ich, dann wären die Ergebnisse auch insgesamt besser, aber im Rennen schaffen die es auf einmal weiter nach vorne zu kommen. Olli Berman auch sein Heimrennen, zum ersten Mal als vollwertiger Formel-1-Fahrer in Silverstone, auch nicht vergessen. Obwohl Esteban Ocon da schon noch die Nase vorne hat. Das muss man anerkennen. Aber rechne ich eher nicht so hoch ein, die Chancen für Haas tatsächlich. Dann bin ich da eher dabei, dass Isa Kutscher vielleicht nochmal ein gutes Ergebnis erzielen kann für die Racing Bulls. Auch da Liam Lawson, glaube ich, wieder in die Schranken weisen wird am nächsten Wochenende in Silverstone. Fernando Alonso darfst du nie abschreiben, haben wir ja wieder gesehen. Der Mann ist ein Phänomen. Ist auch, im Grunde genommen ist es der Max Verstappen von Aston Martin. Ja, obwohl jetzt ja erst Alonso und Stroll punktgleich sind in der WM. Ja, und was auch bescheuert ist eigentlich nach 11 Rennen. Aber gut, das ist halt einfach auch Aston Martin. Es ist auch ein Stück weit bescheuert. Ja. Wie gesagt, meine Tendenz geht sehr Richtung Williams, und deswegen tut es mir leid, Williams, ihr werdet es wahrscheinlich nie werden.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Aston Martin da auf dem Schirm. Heim Grand Prix, Fernando Alonso, das muss man wirklich sagen, gerade wieder mit richtig guten Leistungen. Der scheint jetzt wieder so ein bisschen den Flow gefunden zu haben. Wahrscheinlich auch die Motivation einfach zu haben, weil er merkt, jetzt geht mal wieder ein bisschen was. Von daher würde ich mich da tatsächlich auf Aston Martin festlegen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Kevin, das haben wir auch beide gerade gesagt, wie sauber sich da jetzt zeigen wird. Das wird auch nochmal ein wirklich spannender Punkt. Was hältst du davon, wenn wir, bevor du gleich ja dann das Tippspiel nochmal auswerten wirst für uns, wenn wir unsere Tipps jetzt mal platzieren?
Jetzt, okay.
Ich würde.
Aber das Geile ist, wir reden gar nicht mehr mit McLaren, weil wir eh davon ausgehen, dass die vorne wegfahren, oder?
Ja, okay, da könnte man jetzt natürlich nochmal aufmachen, die Büchse. Hast du recht, McLaren.
Da müssen wir gar nicht, weil ich glaube, die fahren vorne weg.
Ja, die Frage. Aber nichtsdestotrotz, Kevin, das war halt für mich die Intention, jetzt mit dem Tippen loszugehen, ja, okay. Weil ich mir dachte, wir können jetzt nochmal drüber sprechen, wer macht's. Am Ende wird ja unser Tipp, wer es von den beiden macht, ja sich in dem Tipp widerspiegeln. Deshalb frage ich die Frage mal ganz provokant: Welcher der McLaren-Fahrer gewinnt in Silverstone?
Lando Norris. Ich glaube, er macht's. Ich glaube, es wird das Rennen sein, wo er dann, wie gesagt, nicht das Momentum auf seine Seite schiebt, aber wir die Konstanz endlich sehen werden. Er muss es eigentlich gewinnen. Er muss eigentlich gewinnen. Das ist ein unglaublich wichtiges Rennen für ihn persönlich. Für das Team sowieso. Im WM-Kampf könnte es eins sein, was auch nochmal so ein bisschen den Fokus darauf legt, wie gut Lando Norris eigentlich ist und nicht die Fehler von Lando Norris in den Vordergrund rückt. Und deswegen glaube ich, Lando Norris wird in Silverstone gewinnen und das Wochenende erneut dominieren. Ich glaube, er holt die Pole, ich glaube, er gewinnt und setzt so ein dickes, dickes Ausrufezeichen im WM-Kampf gegen Oscar Piastri.
Ja, auf der anderen Seite wäre natürlich ein Sieg von Oscar Piastri, glaube ich, auch schon eine Wucht in Richtung Lando Norris, weil ich glaube schon, dass dieses Heimrennen für Lando Norris, dieser Sieg jetzt wirklich, wirklich wichtig wäre. Du sagst es gerade, man würde wieder eben dieses so oft von uns jetzt aber besprochene, dieses Momentum auf seine Seite ziehen. Es ist der Heim Grand Prix, ich glaube, das lässt keinen kalt. Ich glaube, wenn du vor dem heimischen Publikum auffahren kannst und gerade Silverstone ist ja auch so ein Ort, wo diese Magie einfach auch irgendwo, ich erinnere mich da, ich glaube, es war George Russell damals in Williams, der so eine eigene Qualifying-Runde gemacht hat, so komplett ab vom normalen Turnus und das unter Standing Ovations über den gesamten Kurs. Ja, das ist schon, glaube ich, was ganz Besonderes. Also die Chance aber auch auf der anderen Seite für Oscar Piastri, nachdem es in Österreich nicht gelungen ist, diesen Durchstoß da irgendwie da reinzusetzen, um nochmal versuchen, eben dieses, was ich mittlerweile ehrlich nicht mehr glauben kann, nämlich mal einmal voranzuschreiten, einmal vorwegzugehen und den Teamkollegen da eben hinter sich zu lassen. Aber es wird wirklich sehr spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn du mich jetzt fragst, das wird sich dann ja gleich in den Tipps legen, würde ich aber auch dieses Wochenende, das erste Mal, muss ich dazu sagen, ich bin eigentlich sehr davon überzeugt gewesen in den letzten Wochen und Monaten, dass Oscar Piastri derjenige sein wird, der diese WM am Ende holen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihm das wesentlich mehr zugetraut habe aufgrund der Duelle, die er gefahren hat, aufgrund dieser Kaltschnäuzigkeit. Aber auch ich habe jetzt, ich habe gerade wirklich intensiv so drüber nachgedacht, als du das sagtest, würde ich auch tatsächlich Lando Norris nehmen. Das ist, glaube ich, kein verkehrter Call jetzt an diesem Wochenende. Und ja, wahrscheinlich zum Leidwesen aller Lando Norris-Fans, wenn wir beides tippen, Kevin.
Das stimmt leider.
Gewinnt wahrscheinlich Lewis Hamilton im Ferrari oder so.
Nehme ich auch. Also klar, würde ich auch nehmen. Ja, dann lass uns doch tippen, komm. Dann sage okay. Ich Norris, Piastri, Russell, Top 3, Norris, Pole, Tsunoda P10 und Olli Berman wird letzter.
Okay, ich sage dann, Lando Norris gewinnt vor George Russell und Oscar Piastri. Die Pole holt auch Lando Norris. Zehnter wird Lance Stroll und letzter wird Franco Colapinto.
Dann wäre es auch wirklich sein letztes Rennen. Ich glaube dann. Ja. Dann wäre Schluss. Ja, okay. Dann kommen wir zu den Tippergebnissen. Ja, soll ich das mal eben machen?
Ja, das wäre sehr nett, dankeschön.
Also, kein Problem, Dennis.
Kannst du einmal umrühren, bitte?
Aber nur umrühren. Nur, also nur umrühren. Nur einmal umrühren. 0,5 zu 1 haben wir gehabt. Ich habe gewonnen. Ja, in diesem halben Punkt steht es jetzt 17,5 zu 11 in unserer kleinen Wertung. Bei Kicktipp, Schande auf mein Haupt, ich habe vergessen, am Sonntag zu tippen. Hat nichts gebracht, am Samstag hatte ich eh 0 Punkte. Deswegen bin ich jetzt auf Platz 171 abgerutscht und du bist auf Platz 150 und hast 58 Punkte geholt bei Kicktipp. Also,
wow. Und das, ich habe, glaube ich, die Qualifikation nicht getippt.
Ja, das tatsächlich.
Das war, hätte ich die mal getippt, aber ich weiß gar nicht, wie gut ich da gelandet wäre. Ich glaube, ich hätte da auch nichts geholt.
Also auf jeden Fall nicht den Tagessieg geholt, glaube ich, weil den haben sich in Gruppe 1 Sunny Sumsi und Matze GK mit 100 Punkten gesichert. In Gruppe 2 der Nippelwichtel 88 und Benny 89 F1 mit 94 Punkten. Also ich glaube, bei manchen Namen muss ich irgendwann noch sagen, das kann ich hier nicht nennen, ja, aber das geht schon noch. Und Platz 3, Friday for F1 mit 90 Punkten. Gratulation zu den Tagessiegen. In der Gesamtwertung führt Home Creek 1 mit 635 Punkten aus Gruppe 2 vor Pastor Malonade mit 605 Punkten aus Gruppe 1 und Pupfer auf Platz 3 mit 598 Punkten aus Gruppe 1. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Vanessa mit ihrem Team Ocon On mit 310 Punkten zum Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Günther mit seinem Team McLaren Racing 2 jetzt mit 2464 Punkten vor. Noemi mit dem Team Turbo, da ist sie schon wieder, ja, unsere Königin aus dem letzten Jahr mit 2463 Punkten. Punktgleich mit Daniel und seinem Team Visa Kick HP Aldi Racing. Ja, macht weiter mit, tippt fleißig, vergesst es nicht wie ich und Dennis auch schon dieses Jahr bei Kicktipp zu tippen und natürlich bei F1 Fantasy euer Team aufzustellen und da die Punkte abzusahnen.
Ja, vielen Dank, Kevin. Wir schalten zurück ins Funkhaus. Ja, ich glaube, wir sind jetzt ganz gut aufgestellt für das kommende Wochenende. Ich würde wirklich nochmal gern daran erinnern, wenn ihr Zeit und Lust habt, das Rennen zusammen mit mir, unserem Social Media Mastermind Sascha Riefe zu schauen, am Sonntag um 15.45 Uhr, sich einfach mal bei uns im Discord rein melden und mit uns zusammen quatschen und dann schauen, was da passiert. Ansonsten, Kevin, bedanke ich mich herzlich für diese tolle Ausgabe. Ich fand, Österreich hat wieder geliefert und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächste Woche über Großbritannien dasselbe sagen werden.
Ich habe Bock drauf. Silverstone, geile Strecke. Jetzt nicht meine absolute Lieblingsstrecke im Kalender, aber auf jeden Fall eine, die uns am Wochenende, glaube ich, wenn das Wetter mitspielt, ein sehr spannendes Wochenende bieten kann und da reden wir nächste Woche dann nicht drüber.
Auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.